Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 222. Sitzung heute und sie heißt Zerrbild. Viele Dinge, auch in den letzten 4 Jahren, lassen sich ja erst im Rückblick zu einem ganz klaren Bild zusammensetzen. Aus vielen einzelnen Puzzlesteinen wird dann ein Ganzes und manche Bewertungen, die man vielleicht zu einem Zeitpunkt abgegeben hat, als man noch vor der ganzen Welle stand, stellen sich dann im Nachhinein vielleicht etwas anders dar. Manche vielleicht auch nicht, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir uns nicht nur, wie wir das gemacht haben, begleitend quasi mit den ganzen Themen auseinandersetzen, sondern eben auch im Rückblick. Und da freue ich mich, dass wir für heute einen Gast gewonnen haben. Es ist Daniel Koch. Er ist seines Zeichens der ehemalige Covid-19-Delegierte des Bundesamts für Gesundheit aus der Schweiz. Und er hat sich ja damals und auch im Rückblick schon zu bestimmten Dingen geäußert. Ich freue mich, Herr Koch, dass Sie heute bei uns sind.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich würde Ihnen auch gleich erstmal das Wort erteilen, dass Sie vielleicht uns ein bisschen was zu Ihrem beruflichen Werdegang sagen und auch wie
Ja,
damals.
vielleicht, das ist vielleicht noch hilfreich. Ja, okay. Also ich bin Arzt. Ich habe eine Ausbildung in der Schweiz als Arzt gemacht, habe dann aber nicht in der Klinik gearbeitet, also nur 2 Jahre. Und bin dann mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes während 14 Jahren in Krisengebieten tätig gewesen als medizinischer Koordinator. Dann habe ich eine Zusatzausbildung, ein MPH, also Master in Public Health, an der Johns Hopkins University im Baltikum gemacht und bin dann 2002 zum Bundesamt für Gesundheit gegangen in Bern. Das Bundesamt für Gesundheit ist im Gegensatz zu Deutschland nicht nur administrativ tätig, sondern wir in der Schweiz machen Bundesamt für Gesundheit sehr viele Sachen, die in Deutschland vom Robert-Koch-Institut übernommen werden. Dort war ich bis zu meiner Pensionierung 2020 und war dort tätig, zuerst auch in einer Sektion Impfungen und dann habe ich die Abteilung übertragbare Krankheiten während über 10 Jahren geleitet. In dieser Zeit fielen etliche Krisen, unter anderem Ebola-Krise oder die Grippepandemie 2009. Und einige Monate vor meiner Pensionierung ist dann Corona ausgebrochen und ich habe zusammen dann selbstverständlich mit dem Gesundheitsminister, mit Herrn Alain Berset, vor allem während der ersten Welle war ich im Amt und verantwortlich.
Und das heißt, wann sind Sie genau ausgeschieden?
Ich war nicht mehr in der Verantwortung der Abteilung ab April und bin dann Ende Mai, als die erste Welle vorbei ist, bin ich dann in die Pensionierung gegangen und habe mich nachher noch selbstständig mit Corona und der Pandemie befasst.
Jetzt hat das ja im Prinzip sich schon hat ja so quasi einen kleinen also eine Vorwelle gemacht, also dann Aufmerksamkeit auch schon 2019. Dann, wie ist denn das bei Ihnen gewesen oder wie ist man damit umgegangen damals oder wann begann quasi die Sorge in dieser Angelegenheit?
Ja, also da muss man auch ein bisschen objektiv sein, oder? In Deutschland wie in der Schweiz, wir haben natürlich Instrumente für die Überwachung von allen möglichen aufkeimenden Unregelmäßigkeiten weltweit. Und da hat es Ende Dezember die ersten Meldungen gegeben, auch über Promed. Und auch in der EHO, in der WHO wurde es Ende Dezember gemeldet. Aber das war eine Erscheinung unter anderen. Wir haben es von Anfang Januar stark beobachtet. Und so die ersten wirklich, als wir es wirklich diskutiert haben, das war so ab Mitte Januar, da sind wir bereits in der Abteilung dann in einen Krisenmodus umgeschaltet Und so die ersten großen Diskussionen auch mit den Virologen fanden so um den 24. Januar statt.
Mhm. Und waren
danach
Sie
ging es dann Schritt für Schritt vorwärts. Ja.
Und war das dann schon in oder war das in engem Austausch auch mit internationalen Gremien oder sagen wir mal mit dem RKI beispielsweise auch? Oder ist das eine rein Schweizer Angelegenheit gewesen, in die Sie involviert waren?
Also wir haben ja in der Schweiz ein Problem, dass wir nicht in der EU sind. Und von dem her sind wir auch nicht den Gremien der EU, also dem Health Security Committee angeschlossen, das europaweit die Koordination hatte. Dort hatten wir 1-2 Kontakte, aber die waren sehr spärlich. Also von dem her muss ich sagen, waren wir ein bisschen wie fast alle Länder alleine gestellt. Aber selbstverständlich hat man sich ausgetauscht. Ja, vieles ist aber sehr passiv geschehen. Also dass man einfach geschaut hat, was machen die anderen, was wird sonst publiziert. Ein aktives internationales Gremium in dem Sinn waren wir nicht involviert. Und da weiß ich auch nicht genau, wie die EU, wie viel Kommunikation und Koordination da auch vorhanden war.
Und wie sehr waren Sie jetzt zum Beispiel mit der WHO oder mit sonstigen internationalen Gremien im Gange, also außerhalb der EU?
Ja, das ist natürlich für die Schweiz ein bisschen ein Spezialfall, weil wir natürlich als Standort der WHO in Genf sehr häufig in Kontakt sind, auch rein in praktischen Aspekten. Von dem her hatten wir Kontakt mit der WHO. Wir hatten auch auf Ende Februar mit der WHO zusammen ein großes Ministertreffen weltweit in der Schweiz geplant. Das haben wir dann abgesagt und haben die WHO darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht geht. Das wurde 10 Tage vor es stattgefunden hat, wurde das abgesagt. Das war Mitte Februar.
Und hatten Sie denn, als dann wie viele, sagen wir mal, Corona-Tote oder Infizierte gab es denn, als dann in der Schweiz der Lockdown beschlossen wurde?
Also was wir als erstes beschlossen haben, und da waren wir, glaube ich, in Europa die Ersten, sind Versammlungen mit mehr als 1000 Personen. Das war relativ früh. Aber selbstverständlich sind auch wir nicht davon ausgegangen, nachdem wir wussten, dass es in China wirklich bereits sehr stark sich ausgebreitet hat, sind wir nicht davon ausgegangen, dass es so schnell zu so einem großen Ausbruch in Italien kam. Und da wurde ganz Europa überrascht. Und das ist klar, wir als Nachbarland mit sehr engen Beziehungen zu Norditalien waren dann auch sehr schnell direkt betroffen mit Fällen und haben dann auch die Maßnahmen ergriffen.
Inwieweit sind denn da von Ihrer Seite Nachforschungen in Bezug auf Italien, auf die Situation dort passiert? Weil wir haben ja dann sehr schnell, also der Corona-Ausschuss ist ja im Juli 2020, hat der ja gestartet. Und wir haben dann, hallo, ich begrüße Dr. Wolfgang Wodak, ist jetzt auch zu uns gestoßen.
Ja. Danke.
Und zwar, wir hatten ja, Wolfgang, wir sind gerade bei dem Punkt Italien. Ich sage ganz kurz nochmal, wir haben ja dann mit dem Dr. Luca Speciani, einem Italiener dort direkt aus Bergamo, hatten wir dann Kontakt und der hat dann, also das war natürlich dann ein paar Monate später, aber hat uns dann berichtet, dass eben die besondere Lage dort in Bergamo eben darauf zurückzuführen war, dass dort beispielsweise die Alten eben von ihren Pflegekräften, da entstand ja dann diese Panik, im Stich gelassen wurden sozusagen und dann eben in die Hospitäler kamen und teilweise auch wieder zurück in die Altenheime, eben aus Pflegekräftemangel zurückgeschoben wurden quasi und dort sich dann eben ungute gesundheitliche Zustände ausgebreitet haben. Also das war ja im Prinzip eine Sonderkonstellation und hat dann im Nachhinein eigentlich gar nicht die Gefährlichkeit dieser Erkrankung abgebildet, sondern hat eben die übersteigert durch bestimmte Umstände abgebildet. Inwieweit sind denn da von der Schweiz auch beispielsweise jetzt Untersuchungen gelaufen? Was ist da wirklich los in Bergamo? Hat sich da jemand hinbegeben oder hat man da den Kontakt gesucht?
Nein, weil da waren wir natürlich bereits sehr schnell, sehr stark betroffen mit den Fällen im Tessin, die wirklich sehr, sehr früh sehr stark angestiegen sind. Und da waren wir dann sehr stark beschäftigt, überhaupt unser Gesundheitssystem, vor allem das im Tessin, noch am Laufen zu halten. Also ich bin in der ersten Woche ins Tessin gereist, wo dort die Fälle kamen. Und wir hatten wirklich Sorge, dass die Intensivpflegeplätze überlaufen würden. Das ist dann ganz knapp nicht geschehen, aber unter anderem auch, weil dann die Schweizer Armee Beatmungsgeräte ins Tessin liefern konnte. Also wir waren dann sehr schnell, eben weil ich sage, weil wir so nahe an Italien waren, auch relativ stark betroffen mit den Fällen.
Wolfgang, möchtest du kurz dich also einbringen oder kurz was zu dir sagen? Vielleicht auch Herr Koch, denn Sie kennen vielleicht Herrn Dr. Wodak ohnehin.
Ja, ich bin Internist, bin Arzt für Hygiene und habe Arzt für öffentliches Gesundheitswesen. Also ich habe die Public Health ist mein Thema. Ich habe Epidemiologie studiert und auch praktiziert lange Zeit. Also bin das ist diese Seuchenbekämpfung ist mein Hauptarbeitsfeld immer gewesen seit 30 Jahren oder 40 Jahren. Und daher kannte ich natürlich auch, als das losging, die Diskussion damals schon bei der Vogelgrippe, war ich dann bei der WHO und habe mich erkundigt, was da wirklich los ist. Dann bei der Schweinegrippe ebenfalls war ich da hinterher im Europarat, habe ich den Bericht gemacht und die Untersuchungskommission beantragt, die dann die WHO untersucht hat und festgestellt hat, dass die Definition der Pandemie geändert wurde, um dann die Pandemie ausrufen zu können. Ich habe dann gemerkt, dass da die ganzen Verträge abgeschlossen waren, dass die WHO den Finger am Abzug hatte für diese Verträge. Die trat ja dann in Kraft, wenn die WHO sagt, jetzt ist Pandemie. Und ich habe das also erlebt, dass die WHO uns immer wieder betrogen hat. Deshalb war ich natürlich von Anfang an misstrauisch, auch jetzt. Da dachte ich, jetzt geht's schon wieder los. Und habe dann mich erkundigt. Und ich habe damals, also auch schon viele Jahre immer Kontakt, auch dann mit Kollegen aus verschiedenen Ländern, die ähnliche Positionen haben wie ich, also die leitende Beamte waren im Gesundheitsdienst. Ich kenne auch das Robert-Koch-Institut, auch Wissenschaftler aus dem Robert-Koch-Institut und habe die Zahlen immer sehr ernst genommen, weil da sehr gute Wissenschaftler sind und habe da nichts gesehen, nirgendwo. Also ich habe auch dann, ich habe ihnen Warnung gegeben, auch im öffentlichen Fernsehen dann, das war noch, da haben sie mich noch gezeigt damals. Das war dann Frontal 21 eine Sendung und da habe ich mich bezogen auf die Daten des Robert-Koch-Instituts, die ja wöchentliche Berichte herausgeben, wo dann 600 Praxen in Deutschland wöchentlich melden, wie viele Fälle mit Fieber und ohne Fieber an Atemwegserkrankungen dort gemeldet werden von den Ärzten in den Monitorpraxen. Und da gibt es ja auch dann noch diese Befragung, das Grippe-Web. Also da gab es einige Instrumente, Monitoring-Instrumente, die ja schon viele Jahre liefen. Und die habe ich beobachtet und habe da keine Ausschläge gesehen. Und auch im März die Meldung im Robert-Koch-Institut war, dass sie keine SARS-CoV-2 gefunden haben. Das war am 3. März. Da war da in Deutschland kein einziger Fall irgendwo mal aufgetreten. Das heißt, das Robert-Koch-Institut hat ja einen eigenen PCR-Test gehabt. Die haben selber hochqualitative Untersuchungen gemacht und damit haben sie nirgendwo was gefunden. Das haben sie am 3. März auch veröffentlicht. Und man hörte dann aber andererseits dann nachher, dass die in China, da gibt es ja das chinesische CDC, die haben ebenfalls die haben die PCR-Diagnostik gemacht und die haben auch in Wuhan und Umgebung und auch in anderen chinesischen Städten, haben die regelmäßig ihre Berichte gegeben und haben Wochenberichte auch gemacht, Wochenzahlen. Und da war am 1. März plötzlich kein Fall mehr. Da haben die nur noch eingeschleppte Fälle gemeldet, die auch vom Flughafen kamen, aber hatten in China keine Fälle mehr gefunden mit PCR. Das war für mich ziemlich unwahrscheinlich, dass man von vielen tausend Fällen plötzlich innerhalb von 3-4 Tagen runtergeht, fast auf null. Das war China. Und in Deutschland habe ich dann feststellen müssen, dass das Chef des Hauses im Robert-Koch-Institut den Alarm geschlagen hat, obwohl seine Kollegen, die zuständig waren in der Sache, immer Entwarnung gegeben haben. Nein, da ist nichts. Und auch das veröffentlicht haben.
Also ich muss Ihnen ein bisschen widersprechen, weil die ersten Fälle in Deutschland, das waren diese Fälle,
Bayern.
Chinesische Mitarbeiterin. Und diese Linie, ja. Die konnte ja dann kontrolliert werden. Es gab dann eine ähnliche Linie, über die waren wir natürlich voll informiert. Ja. Dann gab es eine ähnliche Linie, mit Fällen in Frankreich, wo wir auch direkt von der Schweiz beteiligt waren. Auch diese Linie konnte kontrolliert werden. Deshalb war es schon so, dass die große Welle, die dann plötzlich in Italien auftauchte, sehr, sehr überraschend war. Und ich zweifle, dass das nur mit nicht genügendem Management zu tun gehabt habe, sondern wir waren dann in der Schweiz sehr schnell, sehr konkret betroffen. Also ich war selber im Spital im Tessin, wir hatten sehr schnell sehr viele Fälle.
Was ist, da ist die Kernfrage dabei, was ist ein Fall?
Also nur Hospitalisierte, nur PCR-Positive, nur, wenn wir nur die anschauen, die Intensivpflege machen. Ja.
Okay.
Und da hatten wir in der Schweiz, also die Zahlen, die kenne ich sehr gut, also war ich wirklich direkt betroffen. Ja, die waren in der ersten Welle sehr, sehr schnell angestiegen, sind dann aber auch sehr schnell wieder zurückgegangen und betroffen war zu 99% die Westschweiz, das heißt Genf und Lausanne vor allem, also die Universitätsspitäler und das Tessin. Die Deutschschweiz war praktisch nicht betroffen, gleich, da gebe ich Ihnen völlig recht, wie dann der ganze deutschsprachige Raum in der ersten Welle dann sehr wenig betroffen war.
Ich habe ja mir die Definition der Fälle mal genauer angeguckt bei der WHO. Die WHO hat das ja fortgeschrieben, hat die WHO hat auf die Covid die ICDs für Covid-19 hat sie dann auch noch ergänzt mal nach einer Zeit 2021. Und wir können uns das ja mal gemeinsam angucken. Ich habe das die Seite der WHO hier fotografiert, wo das definiert wird, was es dort an Diagnosen gibt, die Covid-19 bedeuten. Und wenn ich das mal freischalten darf, ist das möglich?
Na klar. Herr Koch, oder darf ich ganz kurz noch eine Zwischenfrage stellen? Es gab ja am Anfang auch so Unklarheiten, wie das behandelt werden soll. Also ich habe selbst mit einem Studienkameraden quasi telefoniert, der Chefarzt ist an einer Klinik und habe ihn gefragt, wie behandelt ihr denn? Nutzt ihr jetzt auch, was da so alles an verschiedenen Vorschlägen unterwegs war? Und manches hat sich dann ja auch nicht ganz so zielführend irgendwie herausgestellt. Würden Sie denn denken, dass vielleicht in dieser, oder vielleicht auch ist ja, dann sind ja auch im weiteren Verlauf auch Zweifel an dieser Beatmungsthematik, beziehungsweise zum Beispiel auch an dem Vorgehen, was es ja in Deutschland zumindest gab, dass man gesagt hat, geht erstmal nicht in die Klinik, so lang wie möglich zu Hause bleiben, eben wegen der Erwartung, dass alles überlastet ist. Und dann sind die Leute halt unter Umständen zu spät zum Arzt gegangen. Meinen Sie, dass da auch so Management-Themen und vielleicht nicht ganz optimale Behandlungen am Anfang eine Rolle gespielt haben können und also in diesem gehäuften auftretenden Problem? Oder denken Sie, dass es jetzt wirklich die Wucht der Erkrankung per se schon war?
Also, wir sprechen hier von der ersten Welle. Ja. In der ersten Welle ist erstens mal weltweit hatten wir zu wenig Tests. Also es war völlig unmöglich, alle Leute, die irgendwie grippal erkrankten, überhaupt zu testen. Deshalb haben wir in der ersten Welle in der Schweiz sofort gesagt, wir wollen nur noch die Leute PCR testen, die hospitalisationsverdächtig sind. Das hat aber dazu geführt, dass wir wirklich die Spitäler in Genf und im Tessin völlig umgestellt haben und die Intensivpflegestationen waren stark belastet. Nie an die Grenze gekommen, weil die dann auch sehr stark ausgebaut wurden und selbstverständlich alle anderen elektiven Operationen zurückgestellt wurden. Also da wurde sehr viel Platz gemacht und trotzdem hatten wir sehr viele Fälle, die beatmet wurden und beatmet werden mussten. Was man natürlich am Anfang nicht wusste, ist, was die optimale Behandlung dieser schwerkranken Patienten war und ist. Und soviel ich aber dann informiert wurde, hat zum Beispiel das Einsetzen von Cortisonen, also entzündunghemmende Behandlungen, eine relativ gute Verbesserung gebracht haben. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass sehr viele, gerade der viel älteren Patienten, trotzdem nicht gerettet werden konnten. Also die Zahlen, die haben wir. Mhm. Aber ich spreche dann nur von der ersten Welle. Ne? Mhm. Was nachher geschehen ist, ist ein anderes Kapitel. Das können wir dann noch diskutieren.
Aber die Toten, jetzt schauen wir uns das da. Die waren tatsächlich doch auch in der Schweiz, waren die sehr alt, oder? Also so wie in Italien auch, dass man eben Leute hatte, die im Prinzip schon eben sehr weit fortgeschritten waren in ihrem Lebensalter und wo vielleicht und auch vielleicht geschwächt, wo eben dann auch irgendeine Art von Erkrankung sie natürlich auch dann schnell hinwegfegen kann. So war das in der Schweiz ja wahrscheinlich auch. Oder wie war das bei Ihnen?
Hatten so würde ich es nicht. Nein, wir hatten natürlich schon auch Jüngere, also so ab 40. Nur ist es so, dass die Überlebenschance der Jüngeren sehr viel besser war als die der über 80-Jährigen, sage ich einmal. Mhm. Wieso das ist? Das hat natürlich, dass bei den über 80-Jährigen sehr viele Komorbiditäten waren, aber es gab dort auch Fälle, die gar nichts hatten. Und es gab Fälle, die eigentlich vorher gesund waren, einfach ein höheres Alter hatten und es trotzdem nicht überlebt haben, trotz der Behandlung. Aber selbstverständlich, das wussten wir von Anfang an, das Alter war eines der größten Risiken.
Mhm. Ich habe zwei Dinge. Einmal die, die Definition, ne? Damit wir wissen, worüber wir sprechen. Die Covid-Fälle, das heißt die meldepflichtigen Fälle, die zu übermittelnden Fälle. Das ist jetzt die Daten des Robert-Koch-Instituts. Und da gab es das entfällt die klinisch diagnostizierte Erkrankung, die entfiel. Die hat man nicht definiert. Ja. Die klinisch-epidemiologische, da hat man gesagt, das klinische Bild von Covid-19 ohne labordiagnostischen Nachweis, also kein PCR-positiv, kein Nachweis von irgendwas, aber mit epidemiologischer Bestätigung, das entspricht einer ICD-Ziffer der WHO, die sagen, ohne Erregernachweis. Mhm. Ja, das hat zu tun damit, wenn jemand Kontakt hatte mit jemandem, bei dem der PCR-Test positiv war und Symptome hatte, dann wurde das so gemeldet als dieser Fall, als klinisch-labordiagnostisch bestätigte Erkrankung. Oder nee, klinisch-epidemiologisch ist der Fall B. Mhm. Also Kontakt mit PCR-Positiven und Symptome, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, das war Covid-19 ohne Erregernachweis. Mhm. Auf jede Differentialdiagnose verzichtet. Es gibt 200 respiratorische Atemwegserkrankungen, die alle die gleichen Symptome machen, 200 Erreger.
Ja, ja, gut, aber also wir sprechen da von einer Definition, die
das wurde als Ende 20. Wurde gezählt als Covid-19.
Ja, ja, aber Ende 20. Also das ist nicht die erste Welle, das ist die zweite 21. Welle.
Das ist 21 gilt.
21, nein, unten steht 20, 23, 12, 20, 20. Also im Prinzip für die zweite Welle, ja. Kann ich nachvollziehen.
Also für die erste Welle, da hatte man weniger.
Hatten wir nur PCR und das auch nicht in genügendem
Ja, das war dieser labordiagnostisch bestätigte Erkrankung.
Logisch, ja.
Klinisches Bild von Covid-19, also die Symptome, Atemwegserkrankung, labordiagnostischer Nachweis, Mittelnukleinsäurenachweis oder Erregerisolierung. Oder ist das Allerwichtigste daran. Und das Wörtchen oder sagt, dass der PCR-Test ausreicht. Allein ein positiver PCR-Test war ein klinisch-labordiagnostisch bestätigte Erkrankung. Ohne jede Differentialdiagnose hängt das allein am PCR-Test. Und da ist immer das Wörtchen oder. Das ist jetzt übrigens bei Monkeypox auch wieder und bei der H5N1 auch wieder immer mit oder. Und wenn da oder steht, dann reicht eins von den beiden Dingen aus, die da genannt werden. Und das heißt, der PCR-Test reicht in jedem Fall aus. Das hatten Sie bei den Monkeypox, hatten Sie das auch, da hatten Sie Leute, die hatten Herpes genitalis. Und da war der PCR-Test auf Monkeypox positiv und dann war das ein Monkeypox-Fall. Das war geradezu peinlich von der Diagnostik her. Und das ist also gegen jede ärztliche Kunst. Der PCR-Test ist nicht in der Lage, eine Krankheit zu diagnostizieren, kann hilfreich sein bei der Differentialdiagnose. Aber wenn keine Differentialdiagnose gemacht wird, führt er in die Irre. Und genau das hat man hier. Man hat sich allein auf den PCR-Test verlassen und die Fälle gezählt. Und dann wurde das auch noch belohnt, wenn das Krankenhaus einen Covid-Fall hatte, kriegte es Sonderentgelte, kriegte es mehr Personal zugewiesen, kriegte es auf der Intensivstation in Deutschland 100 Euro pro Tag extra. Das war also eine sehr lohnende Geschichte. Und die haben ihre PCR-Tests dann auch noch selber gemacht. Das war nicht so gute Qualität wie die vom Robert-Koch-Institut, sondern da gab es ganz viele zusammengeschusterte PCR-Tests, die diesen Primer da benutzen, den Herr Drosten vorgeschlagen hatte. Manchmal hat man auch nicht nur, hat man nicht nur einen Abschnitt untersucht, sondern hat nur das E-Gen untersucht, weil es ja so schnell gehen musste. Also das war, die Diagnostik war unter aller Kanone, sage ich mal, als jemand, der versucht, jetzt epidemiologischen Überblick zu kriegen, kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Und auch als Lungenarzt, der ich bin, würde ich mich niemals auf eine solche Diagnose verlassen und jemand dann womöglich auch noch beatmen. Bei einer Pneumonie beatmen ist ein Kunstfehler. Das macht man nicht. Das ist etwas, was Sie, am besten behandeln Sie Leute mit einer schweren Pneumonie, sogar können Sie mit Sauerstoff und Antibiotika zu Hause behandeln, sind Sie nicht noch zusätzlich den Krankenhauskeimen ausgeliefert. Da gibt es wissenschaftliche Studien, die das vergleichen. Ambulante Pneumoniebehandlung, stationäre. Und die Ambulanten schnitten besser ab. Das heißt, dieser Notfall wegen einer Pneumonie jetzt auf eine Intensivstation zu müssen, Hochrisiko-Umgebung, gerade für alte Leute, dann auch noch sediert zu werden, damit sie das tolerieren, mit Midazolam, und dann noch beatmet zu werden, das ist etwas, was kaum jemand überlebt, der über 80 ist. Das sind 30%, die das überleben. Man hat Menschen umgebracht in der Zeit, und zwar nicht überall.
Dann hat's in einigen, also dazu muss ich mich nicht äußern, weil...
Nee, müssen Sie nicht.
Nicht mein Fachgebiet, aber ich bezweifle jetzt ein bisschen Ihre Aussagen, weil mit den Fachleuten, mit denen wir zusammengearbeitet haben in der Schweiz, die haben nie so etwas geäußert. Nie, nie. Und ich habe selber als in Genf wirklich viele Fälle waren, hospitalisiert auf der Intensivpflegestation, habe ich selber Genf besucht, mit den Ärzten dort geredet und so. Und solche Aussagen, wie Sie jetzt gemacht hätten, das wäre, das kann ich Ihnen sagen, bei diesen Fallzahlen auf jeden Fall aufgefallen. Also da zu denken, dass da systematisch falsch behandelt wurde, das finde ich etwas gewagt.
Es gibt epidemiologische Daten aus den Vereinigten Staaten vom CDC, die zeigen, dass in New York im April 2020 sehr, sehr viel, eine sehr hohe Übersterblichkeit war, aber nur in den Krankenhäusern. Nur in den Krankenhäusern. Und das zeigt auch, dass in San Francisco nichts zu sehen war, gar nichts. Zur selben Zeit.
Wir schauen gerne zusammen die Übersterblichkeitsstatistiken vom Euromomo an. Also das mache ich mit Ihnen sehr gerne. Dort sehen Sie natürlich selbstverständlich sehr stark die Übersterblichkeit während der ersten und der zweiten Welle in Europa. Und wenn man das dann noch altersmäßig untersucht, dann sehen Sie ganz klar, dass es auch sehr große Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Ländern. Das heißt, Länder, die ein besseres Intensivpflegesystem haben in gewissen, also in den jüngeren Altersklassen, viel weniger Übersterblichkeit gehabt. Aber das ist Übersterblichkeit. Übersterblichkeit können Sie nicht, und das sage ich Ihnen gleich, Übersterblichkeit können Sie nicht auf den Sterbeort zurückbrechen. Das ist Unsinn. Also das ist Unsinn, das ist auch in New York Unsinn. Oder weil
man kann
das macht keinen Sinn. Also daraus einen Schluss zu ziehen, das ist Unsinn. Also das muss ich Ihnen epidemiologisch gesehen, ist das absoluter Unsinn. Weil diese Genauigkeit, die haben Sie nicht. Und selbstverständlich sterben in unseren Breiten die allermeisten Leute im Spital. Und da können Sie nicht sagen,
das kann ja überall passieren. Das geht ja nicht, dass das nur in New York passiert. Wenn das eine Pandemie ist, wie das ja hieß, dann beschränkt sich das doch nicht auf ein großes Zentrum.
Dann hängt es ganz davon ab, was für Zahlen Sie am Schluss erheben können. Und wenn wir von Übersterblichkeit sprechen, dann muss ich Ihnen sagen, dann können Sie nicht den Sterbeort eruieren. Also das macht auch niemand.
Doch.
Also das ist wirklich nicht haltbar. Das ist wirklich nicht haltbar. Also da gehen wir sonst zu Euromomo und fragen die, was die davon halten, die Spezialisten der Übersterblichkeit.
Ich habe für Schleswig-Holstein eine Sterbestatistik aufgrund der Todesbescheinigung selber programmieren lassen. Da haben wir natürlich diese Dinge alle bedacht. Und da ist der Sterbeort die einzig verlässliche Angabe, die Diagnose.
Ja, aber Übersterblichkeit funktioniert ohne.
Die Leute sind
funktioniert ohne Kausalität. Also da sprechen wir von zwei ganz verschiedenen Sachen. Oder für Übersterblichkeit brauchen Sie keine Kausalität.
Nein, aber dann nehmen Sie die. Wenn Sie für einen Sterbeort, das können Sie im Rechner, können Sie das leicht raus, wer ist im Altenheim gestorben, wer ist zu Hause gestorben, wer ist im Krankenhaus gestorben. Diese Daten finden Sie in jeder Todesbescheinigung.
Es geht nicht um die Todesbescheinigung. Es geht rein um die Anzahl Todesfälle. Ja, da brauchen Sie nur Alter und Geschlecht. Und dann haben Sie, was Sie wollen für die Übersterblichkeit.
Die Übersterblichkeit, von der Sie sprechen, die ist auch nicht so viel wert. Da brauchen Sie nämlich noch die Altersverteilung, müssen Sie alterskorrigieren. Das können Sie nicht einfach
sagen. Ja, das ist alles, deshalb spreche ich ja von Euromomo, weil das die Spezialisten machen. Und das ist nicht ganz einfach, statistisch gesehen, aber das hat mit einer Sterbestatistik, die Kausalität hat, nichts zu tun. Wir sprechen von reiner Übersterblichkeit.
Ja,
das müssen wir wirklich Euromomo anschauen.
Das habe ich mir von Anfang an, seit Januar, habe ich Euromomo, seit es in Wuhan losging, habe ich regelmäßig die Euromomo-Daten gesehen und beurteilt und bewertet. Das hat irgendwann mal, waren die nicht mehr verlässlich, haben die Systematik geändert. Da habe ich dann auch.
Das stimmt. Also da muss ich Ihnen jetzt einfach widersprechen. Das stimmt nicht. Euromomo hat die Systematik nie geändert. Euromomo funktioniert seit knapp 10 Jahren immer auf der gleichen Basis und europaweit und ist wahrscheinlich das einzige System, das überhaupt in Bezug auch auf Covid europaweite Vergleiche erlaubt.
Das, glaube ich, ist ein bisschen problematisch. Aber gut, das kriegen wir jetzt nicht geklärt.
Nein, das kriegen wir nicht.
Nein, ich glaube, da müsste man dann vielleicht tatsächlich jetzt nochmal vielleicht in einer Nachfolgesitzung oder einem Nachschlag dazu, müsste man das vielleicht einfach jetzt nochmal mit Euromomo diese Zahlen nochmal gegenüberstellen. Das ist ja schwierig, das so. Aber natürlich muss es ja schon so sein. Sie sprachen ja selbst von Bergamo, dass da ein erhöhtes Aufkommen war von eben Krankheitsfällen und auch Todesfällen. Und solche weiteren Zentren gab es ja. Also es war ja zum Beispiel, wir haben ja in Berlin jetzt nicht unendlich viele Todesfälle, also es war ja hier jetzt nicht ein gewaltiges Sterben, aber man hört es eben aus anderen Zentren, zum Beispiel eben New York, Bergamo war so ein Ort und ich weiß gar nicht, was es, das waren glaube ich so die zwei Hauptakkumulationszentren, aber natürlich haben sie auch einfach Phänomene, dass beispielsweise Leute eben ausgeflogen worden sind. Ich weiß, dass zum Beispiel aus dem Elsass dann Leute nach Freiburg gekommen sind und dann haben sie unter Umständen eben auch Freiburg im Hospital dann mehr Tote, als sie sie vielleicht jetzt in einer normal, wenn die Leute einfach dort geblieben wären und es da mehr gegeben hätte, hätten sie vielleicht im Elsass irgendwo einen Hotspot gehabt oder wie auch immer. Also ich glaube, das sind natürlich jetzt nochmal vielleicht auch geografische Phänomene, die da noch mit eine Rolle spielen. Aber es ist ja trotzdem so, also rückblickend können wir ja feststellen, dass jetzt diese Erkrankung trotzdem keine so dramatische Todesrate hatte, wie eben irgendwie am Anfang befürchtet. Wir hatten ja auch ziemlich schnell am Anfang den Ioannidis von der Stanford-Uni, der ja eigenständig da, ich glaube, in San Francisco so eine Untersuchung gemacht hat, eine Übertragungsuntersuchung, ja, wie das sich ausbreitet. Und der kam ja dann auf eine errechnete Gesamtmortalität oder so, die dann auch letztlich, wie ist das, Wolfgang, die lag unterhalb der Grippe oder war vergleichbar mit der Grippe. Also wir hatten ja eigentlich, wenn wir jetzt zurückschauen, haben wir eben doch eine Gefährlichkeitskonstellation, die nicht so extraordinär war, dass man dafür jetzt beispielsweise die ganze Welt hätte schließen müssen. Ja, man hätte es eben auch anders regeln können. Wir sehen es ja auch an anderen Stellen, in Schweden oder so. Man hat dort andere Entscheidungen getroffen als jetzt zum Beispiel an vielen anderen Orten oder an den meisten anderen Orten der Welt. Wie sehen Sie das denn jetzt im Rückblick?
Okay, nein, also das ist ein sehr gefährlicher Vergleich, oder? Weil selbstverständlich, wenn wir die Übersterblichkeiten anschauen, waren sie höher als bei Übersterblichkeiten von bekannten saisonalen Grippewellen. Aber, und das muss man einfach schon sehen, aber man hat natürlich auch noch nie so starke Maßnahmen ergriffen, die die Ausbreitung des Virus in der ersten Welle sicher, mit Sicherheit stark beeinflusst haben. Wir haben ja dann auch praktisch keine Grippefälle mehr gesehen. Also da muss man, das ist sehr schwierig zu vergleichen, weil eben die Voraussetzungen für den Vergleich nicht die gleichen sind. Im einen Fall haben wir Grippefälle, wo wir nicht große Maßnahmen ergreifen. Im anderen Fall haben wir eine Pandemiewelle mit Corona, wo wir in der ersten Welle sehr starke Maßnahmen ergriffen haben. Das stimmt.
In Schweden
war das einzige Land, das nicht gleich starke Einschränkungen hatte. In der ersten Welle wurde dann auch sehr stark kritisiert. Es wurde auch sehr stark kritisiert, weil es viel mehr Todesfälle hatte als seine vergleichbaren Nachbarländer. Viel mehr als Norwegen und Finnland. Auch mehr als Dänemark. Und da muss man schon vorsichtig sein, wenn man diese Vergleiche macht, vor allem mit der Grippe, weil es einfach nicht die gleichen Voraussetzungen sind beim Zählen.
Aber sagt das die WHO nicht selbst jetzt, dass das eine Gefährlichkeit hat wie die Grippe?
Wolfgang, kannst du das sagen? Also gut, jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Das ist, was machen Viren und was macht der Host, also die Menschheit, wenn ein neues Virus auf die Menschheit trifft? Selbstverständlich untersteht das Virus einem starken Selektionsdruck und es werden sich immer die Viren durchsetzen und die neuen Varianten durchsetzen, die besser übertragbar sind. Und meistens geht die bessere Übertragbarkeit mit einer kleineren Mortalität und krankmachender Wirkung einher. Und das ist bei Covid eindeutig passiert. Das war aber auch von Anfang an abzusehen. Es dauert einfach mindestens 2 Jahre.
Könnten Sie mir noch mal erzählen, was ist denn eigentlich mit den Beta-Coronaviren passiert, die SARS-1 gemacht haben? Warum hat es da keine Wellen gegeben? Warum hat es da keine Varianten gegeben? Warum haben wir die gleich vergessen nach
dem weil SARS-1 nur von Leuten übertragen wurde, die schwer krank sind. Und vor allem über 50% der SARS-1-Fälle waren Spitalpersonal, solange sich das Spitalpersonal nicht genügend geschützt hat. Und SARS-1...
Waren die 40 in Wuhan ja auch. Wie? Die Fälle in Wuhan waren auch Spitalpersonal überwiegend. Und dann hat man aber PCR-Tests gemacht und die Fälle waren dann über PCR-Tests. Das waren nicht Schwerkranke. Sonst hätte China nicht am 1. März plötzlich die Pandemie einfach abschalten können, als sie bei uns anfing. Das ist ein bisschen komisch. Also von der Epidemiologie her ist das nicht plausibel.
Also was in China geschehen ist, das ist meiner Ansicht nach etwas, das die Welt nachgemacht hat, das die Welt aber nicht machen kann. Aber China kann das. Die haben die Leute eingeschlossen.
Die haben einfach aufgehört zu testen.
Nein, die haben die Leute eingeschlossen. Also sprechen Sie mal mit Leuten, die nach China gingen, Jahre später, zum Beispiel als Sportler.
Wir haben mit chinesischen Sportlern auch
ein Regime, das unmenschlich ist. Das hat China gemacht. Und das geht natürlich, wenn Sie in China sind, nicht alles transparent ist und Sie die Leute einsperren. Dann können Sie natürlich ein Virus zurückbinden. Dass das nicht funktioniert auf die Dauer, das hat ja China leider erst nach 3 oder 4 Jahren gemacht. Die Null-Covid-Strategie funktioniert nicht. Das hätte aber die Welt auch wissen können, bevor man überall alle Maßnahmen ergriffen hätte. Covid. Da bin ich mit Ihnen absolut einverstanden. COVID aber Dass das Covid-Virus nicht gefährlich war, also es heute nicht mehr so gefährlich ist, das wissen wir am Anfang, das finde ich einfach nicht belegbar. Also das ist mit Zahlen nicht belegbar.
Also da ist es
gefährlich so, war, das Entschuldigung, mit Zahlen aus der Übersterblichkeit belegbar.
Also da Sie sprechen von Covid-Fällen und Covid-Fälle sind positive PCR-Tests.
Nein, ich spreche von hospitalisierten Intensivpflegefällen. Covid-Fälle. Ich spreche von hospitalisierten Intensive. Ich spreche
das ist nicht. Was ganz anderes.
Und in ja, Dort hatten wir ein Problem.
Die hospitalisierten Fälle in China an, die gibt es auch. Da sehen Sie nur in ganz wenigen Städten eine gewisse Steigerung und Sie sehen eine sehr starke, Sie sehen nur in Wuhan eine Fatality Rate von etwa 4%, die dort genannt wird, in den Hospitälern. In anderen chinesischen Städten liegt die unter 1%. Das sind da, die sind die ganze Zeit erhoben worden und waren da.
Dann sagen Sie das Spital,
wir müssen uns das in Wuhan einigen, was Fälle sind. Reden dann, Sie von hospitalisierten Fällen.
Wir reden von Sachen, die wir messen können, die wir wissen. Und da sage ich Ihnen ganz
Sachen klar. Welche Sachen messen Sie?
Hospitalisation, Intensivpflegestationen, Übersterblichkeit. Alles andere ist nicht vergleichbar.
Gut, dann kann man mal gucken, welcher Anteil auf den Intensivstationen waren denn Covid-Fälle und war das vergleichbar in den einzelnen Krankenhäusern? Was ist mit den Fehlanreizen, wenn ein Krankenhaus 100 Euro am Tag für den positiven PCR-Test kriegt? Wie verlässlich halten Sie die Statistik? Meinen Sie nicht,
die Krankenhäuser, die halten die schon sehr für verlässlich.
Das Krankenhaus macht die Tests selbst?
Also ich glaube Ihnen einfach nicht, dass ein Arzt jemand wissentlich künstlich beatmet, wenn er es nicht muss.
Das ist empfohlen worden vom NICE. Kennen Sie die Empfehlung, die Therapieempfehlung, die Richtlinie des NICE in England? Die sagt, bei Menschen mit einer respiratorischen Distress, leicht oder schwer, sollte man Midazolam geben, sollte man eine Kombination zwischen Opioiden und Midazolam geben. Und in der Zeit stieg der Midazolam-Verbrauch in England nach Angaben des englischen Gesundheitsdienstes ganz steil an. Parallel dazu stieg die Zahl der verstorbenen Menschen in UK an, stieg die Übersterblichkeit an, parallel dazu. Dann hat man das wieder weggenommen und da war die Übersterblichkeit wieder weg. Das waren 2 Monate, wo das so war.
Da wurden also die Übersterblichkeit von dem UK kenne ich sehr gut, weil ich die mehrmals angeschaut habe und die sieht ziemlich katastrophal aus. Und da bin ich Meiner Meinung nach hat das viel mehr mit der Qualität des englischen Gesundheitssystems zu tun, als mit irgendetwas anderem.
Jedenfalls ist die englische Datenerhebung, die Epidemiologie in England, ist eher vorbildlich verglichen mit anderen europäischen Ländern.
Das würde ich jetzt einmal bezweifeln.
Na, aber gut, Herr Koch, darf ich ganz kurz noch einmal, also das heißt,
die Jahre gelernt.
Entschuldigung, wenn ich da noch einmal dazwischen gehen darf, Sie deuten dann also quasi diese Äußerung der WHO, dass es eben jetzt diese geringe, also sagen wir mal im Vergleich zu dem, was man vorher vielleicht angenommen hat, deutlich geringere Gefährlichkeit hat, das Virus, dass das quasi nur der Fall ist, weil es sich jetzt in dieser Form herausgemändelt hat. Aber dass das nicht bedeutet, dass es rückblickend gesehen, wir jetzt eigentlich zu der Einschätzung kommen, es ist also nach all den Erkenntnissen, die wir jetzt haben, eben eine so einzuschätzende grippeähnliche Erkrankung.
Ja, sehen Sie.
Also von den Effekten, von der Gefährlichkeit.
Nein, es ist natürlich nicht nur das Virus. Es ist vor allem, wie bei all diesen Sachen, die Hostpopulation, die wesentlich ist. Und das ist der Mensch. Und die Immunitätslage des Menschen, die hat sich natürlich weltweit massiv geändert. Wir kennen sonst auch Coronavirus seit jeher als Schnupfenviren, weil wir die bereits als Kinder zum ersten Mal sehen und dann eine gewisse Immunität entwickeln. Und das ist bei sehr vielen Viren so, dass wenn das genügend zirkuliert und Kinder frühzeitig immunisiert werden, dass dann diese Viren eigentlich wenig krankmachend sind und erst wieder im sehr hohen Alter zum Beispiel Probleme bringen oder bei Immunsupprimierten. Aber das kennen wir von vielen Viren. Ich spreche aber nicht von Viren, die eine beständige Immunität auslösen, wie Masern oder Pocken oder so. Ich spreche da von sogenannten normalen Schnupfenviren. Und das ist genau das, was mit dem jetzigen Coronavirus am Geschehen ist. Wir haben eine gewisse Immunität. Wahrscheinlich sind in Europa die allermeisten Leute irgendwann mit dem Virus in Kontakt gekommen und haben jetzt eine gewisse Immunität, die vor schweren Verläufen schützt. Wie gut? Immer schwierig abzuschätzen. Das ist aber auch bei der Grippe extrem schwierig abzuschätzen.
Wir wissen ja vermutlich, was Epitope sind und dass es davon auf einem Virus eine ganze große Zahl von Epitopen gibt. Das heißt, das sind die Stellen, an denen ein Virus erkannt wird, als bekannt oder als nicht bekannt. Und die verändern sich, aber nicht alle gleichzeitig, sondern das Immunsystem erkennt immer irgendwelche Epitope, so wie es sie an den Schuhen erkennt, obwohl sie sich sonst umgekleidet haben. Also dass sie, die können, die äußeren Dinge können sie einen Teil wechseln, aber irgendwas bleibt dann, was das Immunsystem dann doch erkennt und sagt, aha, da ist wieder einer mit Schuhen. Und eine solche Situation, die hat sich natürlich nicht geändert. Das ist, über die Jahrtausende hat sich diese erkennungsdienstliche Arbeit des Immunsystems, hat sich die entwickelt und bewährt. Und die ist auch jetzt bei Covid, bei diesen Erkrankungswellen im Jahr 2020, ist das natürlich auch, hat das auch funktioniert. Und wie gesagt, Beta-Coronaviren, die gibt es die ganze Zeit schon. Die waren ja nicht plötzlich weg nach Wuhan. Und das, Herr Drosten hat in seiner Arbeit, die er bei der WHO eingereicht hat, gesagt, wo sein PCR-Test positiv ist. Und er hat gesagt, bei Beta-Coronaviren, die es bei europäischen, zum Beispiel bei europäischen Fledermäusen gibt, aber nicht nur bei Fledermäusen, sondern bei Beta-Coronaviren, die es in Europa gibt, ist sein Test positiv, PCR-Test positiv. Und diese Beta-Coronaviren sind überhaupt nicht beobachtet worden die ganzen Jahre nach SARS-1. In keinem Monitoring waren die drin. Die fehlten. Da sind immer nur die anderen bekannten Coronaviren beobachtet worden, die man kannte und für die man auch PCR-Tests hatte. Aber für diese Beta-Coronaviren gab es keinen. Die hat man eben auch im Robert-Koch-Institut, hat man erst im April 20 angefangen überhaupt danach, oder im März 20 überhaupt angefangen danach zu suchen. Also im Frühjahr, als es losging. Und von daher ist die große Frage, was ist denn mit unserem Immunsystem? Wo waren die denn die ganze Zeit, die Beta-Coronaviren? Da ist doch nicht plötzlich ein Virus, was völlig anders ist und was nicht erkannt wird, sondern da gibt es natürlich Menschen, die sind nicht im Training. Da sind alte Menschen, die haben keinen Kontakt mit ihren Enkeln und die sind lange allein. Für die ist das eine große Aufgabe, wenn ein neues Virus kommt, das kennenzulernen. Das macht sie krank möglicherweise. Aber für alte Menschen, die Enkelkinder auf dem Schoß haben jeden Tag, die gerade aus dem Kindergarten kommen, die sind topfit im Training. Natürlich haben die ein Immunsystem. Also das muss doch differenziert werden. Das kann doch nicht sein, dass man so tut, dass man nur wegen seines Alters nicht mehr fit ist in Bezug auf das Immunsystem. Na klar gibt es da Schwächungen und es gibt nicht mehr so viel Kontakt wie als junger Mensch. Im Kindergarten sind sie natürlich top im Training. Und das sind alles Dinge, die haben was mit Biologie zu tun, weniger mit Medizin.
Das hat überhaupt nichts mit Medizin zu tun, in dem Sinn. Ich gebe Ihnen völlig recht, nur bezweifle ich, dass das Virus, das Covid-19-Virus, bereits in ähnlicher Form vorher zirkuliert hat. Was Sie sagen, das stimmt für jetzt 100%. Das zirkuliert, das trainiert die Leute, vor allem Kinder werden es als erstes wieder sehen und werden eine gewisse Teilimmunität aufbinden. Da bin ich absolut mit Ihnen einverstanden. Ich zweifle aber sehr stark an Ihrer Aussage, dass das schon bevor 2020 dieses Virus bereits in irgendeiner Form eine gewisse Immunität ausgelöst hat. Können wir einfach nicht sehen.
Wollen Sie denn wirklich der Lehrbuchmeinung widersprechen? Aus der Hygiene, aus der Immunologie?
Welche Meinung?
Wenn es Viren gäbe, die plötzlich ganz neu und gefährlich sind, weil sie aus einem Labor kommen oder als Biowaffe oder was auch immer.
Nein, weil sie zum Beispiel wahrscheinlich von einem Tier rübergesprungen, ja.
Von einem Tier rübergesprungen, ja. Das sind also für den Menschen dann bisher völlig unbekannte Viren. Wann ist das denn schon mal geschehen? Das ist das, was die WHO immer sagt. Herr Stöhr hat es gesagt, mit der Vogel gesagt, das jetzt wieder übrigens, dass das jetzt jederzeit passieren kann. Und 7 Millionen Tote. Und dann muss Tamiflu eingebunkert werden und verkauft werden von der Firma Roche. Und da haben die Staaten das gemacht. Und dann war das Geschäft fertig und da war nichts, gar nichts. Wir sind belogen worden. Dann war die Schweinegrippe. Da ist die Firma Veratec in Mexiko rumgefahren, hat in den Krankenhäusern nach Verfällen geguckt und hat dann 600 Fälle gefunden und hat das multipliziert mit den Flügen aus Mexico City in alle Welt und hat gesagt, jetzt haben wir eine Pandemie. Diese ganzen Geschichten, das sind Narrative, die von der WHO kommen, von der WHO, die privat finanziert wird. Die finanziert wird von den Leuten, die dann nachher an dem Geschäft mit den Impfstoffen und mit den Tabletten verdienen. Und das nehmen sie einfach so als diese Narrative, die da angeboten wird, das nehmen sie einfach so hin und sagen, ja, ein neues Virus. Das war nicht nur der PCR-Test. Gucken Sie mal auf die Intensivstation. Natürlich habe ich da hingeguckt.
2009, ich kenne die Pandemie von 2009 sehr gut, weil auch dort war ich immer die ganze Pandemie. Und ich gebe Ihnen völlig recht. Das Virus damals, das Grippevirus damals, das neu in seiner Zusammensetzung war, war bei weitem nicht so gefährlich, wie es anfangs angenommen wurde. Absolut richtig. Konnte man einfach nicht wissen. Dass das aber absichtlich von der WHO oder von der STÖR so gemacht wird, in Bezug auf die Industrie, das halte ich für eher, ja, nicht belegbar und was ich Ihnen absolut richtig gebe, ist, dass die WHO, aber nicht die WHO, sondern vor allem die Engländer, Herr Ferguson, der das ganze Modellieren gemacht hat, dass die im Nachhinein nie gesagt haben, wir haben uns geirrt. Das finde ich falsch.
Ja, das finde ich absolut falsch. Herr Van Damme, wir haben ja beim Europarat, habe ich ja in diesen Untersuchungsausschuss gemacht. Und da haben wir dann die Interessenkonflikte der Beteiligten in des Expertenkomitees sehr genau uns angeguckt. Die sind verheerend gewesen. Die sind so gewesen, dass man immer gesagt hätte, sie dürfen nicht mitstimmen bei Entscheidungen, mit wegen ihrer Interessenkonflikte. Und diese Leute wurden auch noch geheim gehalten, damit sie geschützt werden, sagte die WHO. Diese Anhörung war peinlich. Das war eine ganz schlimme Geschichte. Und alle Anwesenden haben das auch so erlebt. Nicht, da kam Herr Fukuda von der WHO kam dann und hat uns da berichtet und nachher ist die WHO nicht mehr gekommen. Die müssen ja nicht kommen, aber einmal sind sie da gewesen. Und das ist etwas, was bei der Schweinegrippe war und was ich dann später auch noch erlebt habe, dieses Verhalten der WHO bei Ebola. Das war eine Katastrophe, wo man abgewartet hat, was zu tun, bis die Firma ihre klinischen Studien beendet hatte, die das da in Afrika machte. Merck Sharp Dohme hat dort hat dort in der Zeit, wo Ebola weiterlief, obwohl man die Fälle hätte isolieren können, hat man multizentrische Studien gemacht und hat einen neuen Vektor, sogenannten Impfstoff,
auf den Markt gebracht. Sie unterstellen, das unterstelle ich dem WHO nicht. Dass Sie aber bei Ebola, und das kenne ich auch bestens, ich kenne vor allem auch diese Länder bestens, weil ich dort gearbeitet habe, dass bei Ebola die WHO versagt hat, da gebe ich Ihnen völlig recht, ohne MSF hätten wir diese Krise nicht überstanden. Was ich Ihnen aber sage, ist, Ebola wurde dadurch besiegt, indem man die Bevölkerung informiert hat und B, verhindert hat, dass die Fälle ausgereist sind. Das waren die zwei grundsätzlichen Sachen. Und sobald die Bevölkerung einmal wusste, wie man sich ansteckt mit Ebola, bekam man Ebola auch in den Griff. Dass MSF aber dort eine extrem große Leistung vollbracht hat, das steht außer Zweifel für mich.
Nein, das stimmt nicht.
Wenn Sie dann Ebola diskutieren wollen, dann können wir das
auch. Ich war in Conakry, in Guinea, und ich bin dort auch in Kontakt mit einem Labor, das einzige Labor in Guinea, was dort die Serologie zum Beispiel für Ebola machen kann. Mhm. Die haben mich angerufen, als die ersten wenigen Fälle da waren, und haben um Hilfe gerufen, weil die von den Behörden gesagt bekamen, sie sollen nicht diese Diagnostik machen, mit denen man die Fälle isolieren könnte. Das hätte die WHO übernommen. Und dann hat man gesehen, wie die Fallzahlen sich entwickelt haben. Ich bin da sehr nah am Puls gewesen und weiß, dass das verhindert worden ist, dass man sofort diese Fälle isoliert hat. Das war die einzige Methode gewesen, mit der man das verhindern könnte. In der Zwischenzeit kam Die Amerikaner, da ist eine Studie gelaufen, die ist von Merck Sharp Dohme, die ist finanziert worden von der amerikanischen Verteidigungsministerium, von der Bill & Melinda Gates Stiftung, von der englischen, wie heißt die Stiftung? Naja, jedenfalls ist die von den Stiftungen, denen die uns auch bei Corona jetzt begegnen, immer wieder.
Welcome Trust.
Ist die finanziert worden, die Studie. Und da muss ich sagen, als das ist etwas, da hat man Menschen, ja, benutzt. Man hätte das schnell beenden können und hat es nicht gemacht, sondern hat vielmehr versucht, dieses auszunutzen, um einen sogenannten Impfstoff herzustellen. Da ist man über Leichen gegangen.
Na gut, wir können es nicht final klären, vielleicht jetzt.
Ich verstehe ein bisschen diese Logik, aber wir können gerne über Ebola auch noch diskutieren.
Ich meine, vielleicht können wir das an dieser Stelle auch nicht final klären. Nein. Also Sie scheinen ja übereinzustimmen da drin, dass auf jeden Fall das jetzt nicht optimal gehandhabt worden ist von der WHO oder beziehungsweise auch andere Leute jetzt eben zum Beispiel wie der Ferguson eben, sagen wir mal, sehr, sehr dramatisierende Einschätzungen abgegeben hat, die sich dann eben nicht bewahrheitet haben. Und es ist natürlich schon auch, ja, ich finde es eigentlich auch ein bisschen schwierig, dass jemand, der ist jetzt auch mehrfach in Erscheinung getreten, dass der dann immer so quasi Panikbotschaften raussetzt, die natürlich auch eine Wirkung haben auf Entscheidungsträger. Weil, das, ich meine, er kommt ja auch aus einem renommierten Haus und eigentlich würde man ja nicht unbedingt denken, dass die Sachen dann so vielleicht realitätsfern in der Einschätzung oder dass er eben, sagen wir mal, freundlich ausgedrückt auf der sehr, sehr vorsichtigen Seite dann ist, ja, wenn er das jetzt so einschätzt. Und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, weil man würde sich ja schon wünschen, auch wenn man so eine Entscheidung dann zu treffen hat, dass man eben wirklich eine möglichst fundierte, ja, oder realistische Einschätzung eben hat. Ich würde jetzt gerne noch mal von Ihnen wissen, es sind ja dann Entscheidungen getroffen worden, also wir haben ja jetzt auch einige RKI-Files, die da bei uns ja entschwärzt, haben Sie vielleicht ja auch mitbekommen, da kursiert ja allerlei, man weiß natürlich auch nicht hundertprozentig, was ist jetzt wirklich oder welche, es gibt ja auch möglicherweise unterschiedliche Stadien dieser Protokolle, ja, oder dass die, das ist ja auch nicht ganz hundertprozentig geklärt, ob das, was wir jetzt alles nach, was nach außen gelangt ist, auch wirklich das ist, das, was dann auch Entscheidungsgrundlage war. Aber da hat man ja schon gesehen, dass es eben doch auch so Momente gab, wo eigentlich gar nicht die wissenschaftliche Lage sich so stark geändert hatte, sondern wo eben einfach politisch eine Entscheidung getroffen wurde. Ja, also vorgegeben wurde im Prinzip, jetzt soll es eben anders kommuniziert werden oder den Leuten mehr Angst gemacht werden oder jetzt soll eben, oder weiß nicht, ob das jetzt genau in dem Protokoll war, ja, wir hatten ja auch dieses Panikpapier, haben Sie vielleicht auch mitverfolgt, was ja damals dann rauskam, dass die Leute eben besonders schlimmes Narrativ, eben um vielleicht Abstand zu halten und so weiter, irgendwie präsentiert bekommen sollten. Und jetzt hat man ja doch gesehen, also da sind dann irgendwann einfach so politische Entscheidungen getroffen worden. Würden Sie das für die Schweiz auch so sagen? Oder würden Sie sagen, man war da immer auf dem allerdichtesten, auf dem engsten, auf engstem Fuße folgte man den wissenschaftlichen Erkenntnissen und hat dann nur auf dieser Basis beispielsweise jetzt sich für den Lockdown entschieden? Weil das war ja im Prinzip auch Neuland. Ja?
Eine sehr, sehr schwierige Frage. Also erstens mal, ich komme jetzt nochmal darauf zurück, also man muss auch zeitlich immer unterscheiden, von welcher Periode während der Pandemie sprechen. Es ist nicht das Gleiche, wenn wir vom Winter 20 sprechen, wie wenn wir vom Winter 2021 sprechen. Also das ist, da gibt es große Unterschiede. Und ich würde sagen, die Schweiz war mit Sicherheit vorsichtiger als Deutschland. Also über die ganze Periode hinweg, wenn wir über die ganze Periode hinweg schauen. Ich habe sehr vieles, das in der zweiten und dritten Welle in Deutschland geschehen ist, nicht verstanden, also effektiv nicht verstanden und habe auch sehr große Zweifel, dass da wirklich alles wissenschaftlich fundiert ist. Wobei ich auch sagen muss, auch die Wissenschaft als solche gibt es nicht. Oder? Es gibt sehr viele unterschiedliche Wissenschaften, die sich mit der Pandemie beschäftigt haben. Also Epidemiologen, Virologen, die Kliniker. Also es gibt nicht die Wissenschaft. Und ich habe eine Ausbildung in Public Health, also in öffentlicher Gesundheit. Und für mich war immer das Gesamtbild der öffentlichen Gesundheit im Vordergrund. Das heißt, nur dann wirklich Maßnahmen zu ergreifen, die die Grundrechte einschränken, wenn es absolut begründbar und notwendig ist. Und weil jede Einschränkung der Grundrechte, auch der Menschenrechte, hat einen negativen Einfluss auf die Gesundheit der Bevölkerung. Und dieses Gleichgewicht zu finden und zu wahren, das ist nicht immer ganz einfach und ist keine genaue Wissenschaft als solches. Und da bin ich schon der Meinung, da wurde sicher nicht immer europaweit das Gleichgewicht gehalten. Wir haben aber, das muss ich schon sagen, in der Schweiz weniger starke und weniger strenge Einschränkungen gehabt als die meisten Länder in Europa.
Und jetzt war es ja so, die ganz am Anfang, in Eingangs der Krise, da wurde ja auch mal gefragt, ich erinnere das noch in einer Pressekonferenz, ob man eine Studienlage auch zur Abwägung in Bezug auf die Kollateralschäden, die möglichen, die zum Beispiel durch einen Lockdown passieren könnten, ob man das gemacht hätte. Und damals wurde von diesem Pressesprecher gesagt, nein, das habe man nicht gemacht und das habe man auch gar nicht vor. Aber es ist ja schon eigentlich enorm, ja, weil wir haben ja jetzt auch gesehen, es sind ja viele psychische Probleme aufgetreten. Wir haben die, was Sie ja auch schon mal selbst angesprochen hatten, auch schlimme, einsame Tode in den Altersheimen und in den Krankenhäusern gehabt, was ja auch ganz schrecklich ist, was ja wirklich auch quasi Familientraumata letztlich auch sind für die Überlebenden, die sich ja nicht verabschieden konnten. Und wir haben viele andere Sachen gehabt, auch große Verunsicherungen in den Schulen und so weiter, diese Sachen. Und inzwischen weiß man ja beispielsweise, dass das Maskentragen durchaus auch Gesundheitsschäden macht, also durch die Keimanzahl, die dann da ist und auch die Einschränkungen bei der Sauerstoffzufuhr und so weiter. Es ist ja auch nicht ohne sozusagen, ja, Hautveränderungen und alles Mögliche ist da erfolgt. Ist denn so etwas in der Schweiz gelaufen, dass man sich da mal vielleicht auch im Vorfeld zusammengesetzt hat und gesagt, okay, wenn wir jetzt so einen doch intensiven Eingriff machen, was kann denn da passieren? Was sind denn da jetzt vielleicht auch mal statistisch versucht, das zu fassen? Wir haben ja bei uns den Stefan Kohn, haben Sie vielleicht auch mitbekommen, in dem Bundesinnenministerium, der Mitarbeiter, der ja so eine Analyse, die ist ja dann im Mai 2020 ist die geleakt worden von Unbekannten. Der hatte sich eben, der war in der Abteilung eben, also quasi Krisen, also wie nennt sich das, also so Risikoabschätzung, ja, Gefährdung der Bevölkerung durch eben in den kritischen Infrastrukturen hat sich das angeschaut, was eben vielleicht auch für Auswirkungen auf Strom und so weiter, wenn da jetzt alle Menschen an Corona versterben könnten oder was auch immer passieren könnte, hatte so eine Analyse gemacht und war eben auch zu der Einschätzung gekommen, dass die Lockdowns eben oder solche Maßnahmen eben doch erhebliche Risiken bergen und dass die vielleicht auch überproportional sind von den Auswirkungen, mögliche Kollateralschäden versus eben mögliche Eindämmung einer Krankheitsgefahr auf dem virologischen Bereich. Aber gab es so etwas in der Schweiz? Gedanken dazu,
ja, also Untersuchungen? Es gab es durchaus. Also es gab relativ viele, auch dann von der wissenschaftlichen Taskforce publizierte Papiere, auch über die ethischen Aspekte. Der Maßnahmen. Ich muss einfach sagen, ich war nur während der ersten Welle, also bis im Mai, überhaupt im Amt. Und wir hatten, abgesehen von Schweden, wahrscheinlich das Land mit den wenigsten restriktiven Maßnahmen. Also wir hatten im Vergleich zu unseren Nachbarn Italien, Spanien, Frankreich, keinen Lockdown im Sinne, dass die Leute nicht mehr nach draußen gehen durften. Wir haben die Geschäfte geschlossen, wir haben die großen Veranstaltungen geschlossen und wir haben solche Maßnahmen ergriffen. Aber wir haben nie die Leute eingeschlossen in dem Sinne. Und das Zweite, was wir nur sehr kurz gemacht haben, sind die Schulen geschlossen. Da waren wir aber eigentlich anfangs dagegen, wollten das eigentlich in der Schweiz nicht machen, aber da war der Druck nachher so groß, das war unmöglich, das nicht zu machen. Also die Schulen waren dann aber nur in der ersten Welle und relativ kurze Zeit geschlossen.
Und von wem ging dieser Druck so aus?
Entschuldigung, sprechen Sie gerne. Ja, von überall, vor allem auch von den Nachbarländern. Mhm. Oder, also Sie müssen sehen, die Schweiz ist natürlich mittendrin und es ist natürlich nicht so, wie die Leute denken, dass jedes Land absolut souverän ist und einfach selber entscheidet, sondern es ist natürlich so, dass die Nachbarländer natürlich sehr gut schauen, was geschieht und dann auch dementsprechend Druck ausüben. Also wir waren ja dann auch das einzige Alpenland, das im Winter 2021 die Skigebiete offen gehalten hat. Im Gegensatz zu Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich. Und ich kann Ihnen sagen, die deutsche Bundeskanzlerin war not amused. Also sie war gar nicht erfreut.
Die hat sich dann tatsächlich gemeldet und gesagt, Mensch, mach da was.
Ja, weiß ich nicht, ob sie sich tatsächlich gemeldet hat. Sie hat dann einfach in Deutschland gesagt, dass Leute, die in die Schweiz Skifahren gehen, mit starken Quarantänemaßnahmen zu rechnen haben.
Und ging das
also
auch?
Wissen Sie?
Mhm. Ja. Sagen Sie bitte.
Nein, ich glaube, es ist eine Illusion zu meinen, dass die Länder wirklich völlig unabhängig jedes Land für sich entscheidet. Länder funktionieren wie wir Menschen auch. Es wird viel auch geschaut, was geschieht ringsherum, was macht der Nachbar. Und da entsteht auch eine internationale Dynamik, den man sich auch als Regierung nicht unbedingt entziehen kann.
Aber wir haben ja zum Beispiel auch gesehen, dass ich hatte das vorhin angesprochen, dieses Panik oder bei uns als Panikpapier bekannt gewordene Ausarbeitung da aus dem, ich meine, das war auch aus dem Bundesinnenministerium, wo da ja drin stand, dass eben zum Beispiel man eben beängstigende Geschichten, wie dass eben die Oma, dass das Kind eben nicht mit der Oma spielen sollte, weil dann es eben möglicherweise so einen grässlichen Erstickungstod für die Oma herbeiführen würde, könnte. Und dieses, wir haben ja mit vielen, vielen Menschen auch aus verschiedenen Ländern gesprochen und ein ähnliches Bild tauchte eben in Italien, in Spanien und auch in England auf. Und es ist ja jetzt nicht unbedingt das Allernaheliegendste, was einem einfällt, muss, ja, also dieses Bild jetzt genau. Man kann ja auch anderes mitteilen. Und ich finde, also es wirkte fast so, als sei es eben schon so, dass sich eben vielleicht bestimmte, sagen wir mal, vielleicht auch, wir brauchen es ja jetzt auch nicht werten, kann ja auch möglicherweise wohlmeinend sein, dass man sagt, man macht jetzt eben so eine Ausarbeitung, dass die Leute alle Angst kriegen, dass sie schön Abstand halten. Aber es ist eben schon, es wirkte fast eben wie so eine konzertierte Aktion und so über die ganze Welt hinweg. Also gab es diese Narrative auch in der Schweiz, also diese Angst um die Oma. Und eben würden Sie auch sagen, dass das so zur gleichen Zeit, also ich meine, ist das, also weil man kann natürlich von den kommunizierenden Röhren der Bevölkerungen untereinander oder der politischen Entscheidungsträger untereinander sprechen, aber man kann natürlich schon auch, wenn wir jetzt nochmal, was Wolfgang Bruder vorhin sagte, es ist natürlich schon auch gewisse, sagen wir mal, Interessengruppen finanzieller Art gab es in jedem Fall. Da gab es ja auch diverse Skandale in Polen mit Maskenschiebereien und was weiß ich, was da alles gelaufen ist und wer sich da wie gesund gestoßen hat. Also das ist ja, denke ich, zweifelsfrei. Die sind halt möglicherweise Glücksritter, ob die jetzt was bewirken konnten im Vorfeld oder darauf hingewirkt haben. Aber dass es da eben unterschiedliche Interessen gab oder gibt, das ist ja auch klar. Aber ich meine, würden Sie sagen, dass es jetzt eben nur... Also hier der Zufall gewirkt hat oder das einfach so miteinander oder dass es da eben doch Leute gibt, die auch vielleicht sich wie ein Spin-Doktor halt was ausgedacht haben, was dann besonders viel Angst machen soll und das haben andere voneinander abgekupfert.
Also lassen Sie mich so erklären. Mein Bekanntheitsgrad in der Schweiz ruht daher, dass ich während der ersten Welle praktisch jeden Tag im Fernsehen dass wir jeden Tag eine Pressekonferenz hatten und die live übertragen wurde und die von unglaublich vielen Schweizern angeschaut wurde. Also ich habe das Gefühl, die ganze Schweiz hat das angeschaut. Und ich habe selbstverständlich in einer dieser Pressekonferenzen gleich zu Beginn gesagt, die Großeltern sollten vielleicht jetzt ein bisschen Abstand nehmen von den Enkelkindern und vielleicht die Betreuung der Enkelkinder vorübergehend einzustellen. ich glaube auch, das wurde ohne Probleme akzeptiert. Ich habe dann auch sehr früh, das war sicher bereits im April 2020, gesagt, das sei weiterhin nicht mehr so nötig, weil die Fallzahlen stark zurückgingen und die Omas und Opas sollen wohl ihre Enkelkinder auch wiedersehen. Das hat mir dann sehr starke Kritik von der Wissenschaft eingebracht, die gesagt hat, nein, Kinder könnten genauso das Virus übertragen. Schauen Sie, das absichtlich, also was wir uns sicher bemüht haben, zusammen mit dem Gesundheitsminister in der Schweiz, ist nicht zusätzliche Panik zu streuen. Im Gegenteil. Wir haben sicher uns sehr stark bemüht, dass es in einem vernünftigen Rahmen bleibt. Aber wie immer, Sie sind erstens nicht ganz alleine in der Kommunikation, zweitens, in der deutschen Schweiz wird natürlich auch sehr viel auf Deutschland geschaut, in der französischen Schweiz wird sehr viel nach Frankreich geschaut. Und das führt dazu, dass natürlich alle möglichen Aussagen herumgeschwirrt sind.
Also sprich, Sie würden sagen, dass die Panikmache in den anderen Ländern größer war, in Deutschland zum Beispiel, als jetzt in der Schweiz?
Ja, mit Sicherheit. Also in Deutschland mit Sicherheit.
Und wenn Sie jetzt darüber nachdenken, Sie sind ja da auch ein bisschen kritisch in Erscheinung getreten in Bezug auf die Dinge, die dann so gelaufen sind im Krisenmanagement. Wie sehen Sie denn das? Oder wo sehen Sie Dinge, die nicht gut gelaufen sind? In der Schweiz jetzt, meine ich. Vielleicht auch bei Ihnen oder danach?
Was ich auch schon, danach, das ist nicht so mein Problem. Also es ist auch nicht an mir, da wirklich alle Kritik zu bringen. Aber was ich wirklich bereue, ist die Empfehlungen, die wir gemacht haben, gleich zu Beginn der Pandemie in Bezug auf die Altersheime und Pflegeheime. Das finde ich, das war falsch. Da haben wir alten Leuten die Wahlfreiheit weggenommen und das dürfte eigentlich in dieser Art und Weise nicht geschehen. Ich kann erklären, wie es zu dem kam, aber es ist einfach ein bisschen kompliziert. Das ist etwas, was ich wirklich bereue, dass das so geschehen ist. Wir hätten dort mit Sicherheit vorsichtiger sein können. Was ich auch, wenn ich das international und das Gesamtbild anschaue, nach wie vor finde, es ist wahrscheinlich der einzige und wirklich riesengroße Fehler, der geschehen ist, das ist, dass die Impfstoffe notfallmäßig zugelassen wurden. Das finde ich, ist okay, nachvollziehbar, war auch richtig. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass die Kohorten, die zu diesen Zulassungen geführt hat, nicht weitergeführt wurden. Und dass die Zulassungsbehörde, und da finde ich die FDA, die EMA, aber auch die Schweizer Zulassungsbehörde, von den Firmen nicht verlangt hat, dass diese Kohorten weitergeführt werden und regelmäßig angeschaut werden. Das, finde ich, war wahrscheinlich eine große Unterlassung, weil das hat dazu geführt, dass man viel zu lange gedacht hat, die Impfung habe einen Schutzfaktor vor Übertragungen. Und das hat sehr lange gedauert, bis wir aus dem Überwachungszahlen gemerkt haben, nein, dieser Schutzfaktor ist wahrscheinlich inexistent. Ich bin aber nach wie vor überzeugt, dass die Impfung vor schweren Fällen geschützt hat und eine Erstimmunisierung vielen, vielen Fällen durch die Impfung das Leben gerettet wurde. Da bin ich davon überzeugt.
Wolfgang, möchtest du etwas sagen?
Nee, da brauche ich 2 Stunden.
Das nehme ich an.
Ja. Ihr seht, was unheimlich, ich finde es sehr schön, dass wir haben offensichtlich das Ganze unterschiedlich erlebt mit unserem jeweiligen wissenschaftlichen Hintergrund. Sie sind verantwortlich gewesen im öffentlichen Gesundheitswesen in der Schweiz, ich in Deutschland und habe das viele Jahre gemacht. Ich habe sogar das deutsche Infektionsschutzgesetz als Berichterstatter durch den Bundestag gebracht. Also ich habe immer mit vielen, vielen Wissenschaftlern Kontakt aus aller Welt und habe mir mein Bild gemacht. Und das sieht anders aus als das, was Sie haben, was Sie uns schildern jetzt. Ja. Und wenn wir uns darüber unterhalten jetzt, dann müssten wir jetzt die Zeit haben, wenn die Punkte, wo wir jetzt unterschiedliche Meinungen haben, rauszufinden, woran würden wir erkennen, wer von uns recht hat? Darauf müssen wir uns erstmal einigen.
Wissen Sie, Recht haben ist eigentlich nicht das Ziel. Das Ziel ist, was werden die Generationen nach uns daraus lernen können, um vielleicht es besser zu machen.
Naja, aber wenn wir nach Wahrheit suchen, dann lernen die möglicherweise das Falsche.
Ja, aber wissen Sie, die absolute Wahrheit, die gibt es sowieso nicht.
Nee, davon rede ich.
Aber sowohl Sie wie ich, wir reden uns wahrscheinlich in vielen Punkten, das werden vielleicht dann irgendwann Generationen nach uns herausfinden. Ich finde einfach wichtig, dass jeder auch das mitteilt, wie er es erlebt hat, wie er es sieht. Was dann am Schluss die wirkliche absolute Wahrheit ist, die zweifle ich, dass die wirklich.
Ich stimme Ihnen zu, es gibt keine absolute Wahrheit. Aber es gibt die Bemühungen, gemeinsam nach einer besseren Wahrheit zu suchen. Der Stand der Wissenschaft hat sich ja laufend verändert. Und er wird sich auch weiterhin wahrscheinlich immer wieder verändern.
Wissen Sie, da bin ich jetzt sehr vorsichtig geworden. Ich würde das eben nicht Wissenschaft nennen. Ich würde sagen, der Stand des Wissens ändert sich ständig. Okay. Weil Wissenschaft, das ist mittlerweile so zum Modewort geworden, wie früher wahrscheinlich die Religion, oder? Und was der Hohepriester gesagt hat, das ist das, was heute der Wissenschaftler sagt, und das stimmt.
Ich meine den Stand des Wissens, völlig klar.
Absolut einverstanden.
Ja, ja.
Aber ich glaube, es muss schon. Also deshalb auch nochmal, was Wolfgang, was du jetzt angesprochen hattest, ich finde, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir uns irgendwie annähern können an das, was wir auch als belastbare Erkenntnisse, nennen wir es jetzt mal so, ansehen können. Weil es ist natürlich so, wenn jetzt jeder sagt, also ich glaube, es ist jetzt so und der andere sagt, das Glaube ist so oder ich denke, da sind jetzt noch die dahinter oder die nicht oder wie auch immer. Also es geht ja auch jetzt gar nicht um irgendwelche wilden Theorien, sondern es wäre ja schon wichtig, dass wir jetzt zum Beispiel herausfinden, bringen die Masken was, haben sie was gebracht, haben sie Schäden gemacht. Und da geht es natürlich schon darum, dass wir das jetzt in irgendeiner Form verifizieren müssen. Weil sonst sind wir ja in so einer, bleibt jeder für sich in so einer Glaubens- oder Überzeugungsblase, die er sich jetzt vielleicht gebildet hat, aufgrund bestimmter Sachen. Es kann ja auch einfach nur sein, dass ein Mensch mir besonders glaubwürdig erscheint, ja, oder ich einen guten Eindruck habe aus vielleicht früheren Äußerungen, die der gemacht hat oder so. Und jetzt glaube ich das halt auch mal. Aber ich glaube, damit wir eben genau das, was Sie sagen, dass die Erkenntnisse eben auch jetzt für die künftigen Generationen ja irgendwie sozusagen fruchtbar gemacht werden können. Ich glaube, da müssen wir schon drüber nachdenken, wie können wir denn sicherstellen, dass wir auch wirklich unseren Finger auf dem Erkenntnispuls der Zeit haben. Ja, dass es eben wirklich so ist und wir nicht einfach uns jetzt, weil Leute vielleicht nicht genau hingucken, weil es eine unsaubere Studie ist aus einem Haus, was eben, sagen wir mal, wie Ferguson, ja, der macht eben jetzt die Panik und aus was für Gründen auch immer, ja, macht er die. Und dann verlassen wir uns auf sowas und das führt dann unter Umständen, hat eben Weiterungen. Und das wäre schon die Frage, wie wir das hinkriegen können. Also wie man das zusammenstricken kann, zusammenbringen kann, was eben vielleicht auch an Erkenntnissen da ist und wo dann vielleicht jeder auch ein Stück weit korrigieren muss, was er vielleicht vorher geglaubt hat oder gedacht hat. Ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich weiß nicht genau, wie man da hinkommen kann. Also wir bemühen uns ja hier jetzt seit 4,5 Jahren eben die ganzen Stimmen zusammenzutragen, die eben teilweise auch nicht gehört wurden in dem Mainstream oder in den sonstigen Diskussionen, die vielleicht auch gefehlt haben. Aber ich glaube, es ist, ich weiß nicht, hätten Sie Ideen dazu? Oder auch Wolfgang, du nochmal das.
Ja, ich finde es sehr wichtig, was Sie sagen, weil ich glaube, viel wichtiger als, dass wir die einzelnen praktischen oder technischen Aspekte anschauen, müssen wir uns wirklich hinterfragen. Nehmen wir genügend Rücksicht auf das ganz Generelle, also Menschenrechte gegen gesundheitspolizeiliche Maßnahmen. Das ist ein Grundproblem. dass man immer wieder erinnern muss, und da erinnere ich zum Beispiel an Jonathan Mann, der die UN-AIDS gegründet hat und der sehr stark diese Teile betont hat, schon damals, in den 80er Jahren. Und der es ja dann geschafft hat, dass man wirklich die AIDS-Kranken nicht a priori schon einmal diskriminiert hat. Es gab damals schon Ideen, zum Beispiel alle AIDS-Kranken zu tätowieren und solche Sachen. Also das finde ich schon mal viel wichtiger, dass man so die Grundhaltung sich wieder in Erinnerung ruft. Und dann kann man schon sagen, okay, man kann dann auch die einzelnen Maßnahmen anschauen und schauen, bringen die etwas oder bringen die nicht. Aber zum Beispiel die Masken. Ich finde, die Masken ist ein sehr gutes Beispiel. Selbstverständlich nützen die Masken etwas. Weil wenn die Leute eine Maske anhaben, dann verhalten sie sich anders. Und selbstverständlich ist das menschliche Verhalten ausschlaggebend, ob ein Virus übertragen wird oder nicht. Und von dem her muss man einfach, kann man dann auch nie genau sagen, okay, ist jetzt die Maske gut, weil sie wirklich die Viren zurückhält, oder ist die Maske gut, weil sie die Message aussagt, bitte halte mal Abstand von mir und sich so nicht anstecken. Und deshalb bei den technischen Sachen muss man immer sehr vorsichtig sein, weil was immer wir machen, wir haben auch immer eine Botschaft, die wir damit aussenden, und vielleicht ist es die Botschaft, die die Änderung macht und gar nicht die technische Maßnahme.
Also das finde ich jetzt nochmal einen sehr interessanten Punkt, den Sie da gerade gebracht haben, weil das haben wir tatsächlich in der ganzen Maskendiskussion eigentlich bislang eigentlich wenig diskutiert gehabt. Natürlich ist, wir haben ja, es gibt ja verschiedene, auch aus Österreich kam eine Studie, wo die versucht haben, also Tests gemacht haben mit dem, also wenn man da was drauf gibt, also wie das dann durchgeblasen wird nach draußen und dass das eigentlich die Viren dann letztlich da überhaupt nicht zurückhält. Und das ist, glaube ich, auch inzwischen gesicherte Erkenntnis. Aber dieser Punkt natürlich, dass man, aber dann wäre ist natürlich auch die Frage, dass, oder sagen wir mal so, wenn man dann ehrlich darüber spricht, müsste man das eben dann auch thematisieren. Und ich denke, den Leuten halt auch sagen, eigentlich bringt es überhaupt gar nichts jetzt vom rein Durchlässigen, wenn ihr eine Maske aufhabt oder nicht. Aber ihr zeigt damit, hallo, ich möchte eben gewissen Abstand haben, weil ich mich vielleicht selbst dann sicherer fühle oder so. Ja, und man hat ja auch die...
Ja, und dann hat natürlich die Maske, vor allem wenn es dann alle tragen, einen Effekt. Absolut, oder? Aber was der Effekt wirklich ist, da muss man sehr vorsichtig sein. Und ich finde es immer ein bisschen eben voreilig, dass man sich dann immer so auf das technisch Messbare stürzt. Obwohl, was immer wir machen, eigentlich die Kommunikation, die Botschaften dahinter, die wir mit ausstrahlen, viel, viel wichtiger sind. Und deshalb bin ich auch nicht so kritisch gegenüber den Schulschließungen, weil der Moment, wo wir die Schulen geschlossen haben, hat einen irrsinnigen Effekt auf das Verhalten der Bevölkerung. Die Leute wussten, oh, wir müssen eher zu Hause bleiben, wir müssen für unsere Kinder schauen. Und dieser Effekt, der hat sicher auf die Übertragbarkeit der Viren einen großen Einfluss gehabt, wenn man daran glaubt, dass die Viren übertragen wurden.
Aber ich meine, noch mal kurz zu der Maske. Es ist natürlich
die Gefahr ist dann einfach, was sind die Nebenwirkungen? Was sind die Einschränkungen in Bezug auf Grundrechte, auf die Kinderrechte zum Beispiel, die absolutes Recht haben auf Erziehung und Fortbildung und Bildung. Und wo man natürlich weltweit unglaublich viel Unfug betrieben wird.
Ja, die dänische Studie kennen Sie ja wahrscheinlich, nicht? Wo man versucht hat, ganze Bevölkerungsteile mit und ohne Maske dann zu beobachten und das nachher verglichen hat.
Und was? Nein, ich kenne sie nicht. Und was kam heraus?
Ein Unterschied.
Ja, wissen Sie, diese Sachen zu messen ist.
Die Cochrane Review von den, der gemacht wurde zum Thema nicht medikamentöse Prävention von Infektionskrankheiten, von Viruserkrankungen. Auch da gibt es ja lange, lange Studien und Reviews, die das weltweit versucht haben zu sammeln, was es gibt. Auch da kam heraus, dass das nur in ganz, ganz wenigen Fällen, zum Beispiel hat das nur in Altenheimen zum Beispiel unter ganz bestimmten Bedingungen vielleicht was zu sehen ist, aber sonst nirgendwo. Also das war aber lange vor Corona bekannt. Diese Studie.
Ja, das wissen wir. Aber wissen Sie, bei Corona war nachher alles anders. Oder, das meine ich ja auch, oder? Die Situation und das Verhalten der Menschen ändert sich natürlich enorm, je nachdem, wie und was im Moment kommuniziert wird.
Aber ich glaube, ja, es gibt da nochmal zwei Punkte, wenn ich da kurz noch was sagen darf. Die eine Sache ist ja, dass, wenn es jetzt nicht ganz gesichert ist, dass man wirklich da einen Effekt hat, jetzt außer diesem, den Sie angesprochen haben, dass man vielleicht eine Verhaltensänderung bewirkt, dann ist natürlich schon enorm, wie jetzt zum Beispiel, also gerade in Deutschland, ja, die Leute ja zum Maskentragen gezwungen worden sind, ja, wo ja Veranstaltungen gesprengt worden sind, wo die Leute ja bis heute, die Ärzte jetzt ja Strafverfahren am Hals haben wegen irgendwelcher Maskenverschreibungen, auch bei Menschen, die wirklich, sagen wir mal, Panikattacken unter Masken bekommen, ja, die eben wirklich vielleicht von der Atmung schon eh beeinträchtigt sind. Und wenn man dann natürlich so massiv eingreift, ja, für was jetzt vielleicht zu einer Verhaltensänderung führt. Aber ich finde, da muss man halt auch wirklich stark aufpassen, dass man da nicht einem Hype aufsitzt, ja, wo man eben denkt, ach, wird schon was bringen, wir gehen jetzt mal in die Richtung, macht irgendeine Wirkung und im Endeffekt hat es die gar nicht und man drangsaliert aber natürlich Menschen und Sie sprachen das vorhin ja selbst an, was das auch mit der Bevölkerung macht, das macht krank, zum Beispiel auch zu glauben, dass man eben, sagen wir mal, die Demokratie nicht so stabil ist, wie man sie vielleicht vorher eingeschätzt hat, ja, weil es ist ja dann auch juristisch, stellt es sich ja als ein Übergriff dar, jemandem etwas aufzudrängen, was möglicherweise gar nicht eine Wirkung hat. Also wenn wir jetzt für alle veranlasst worden wären, mit roten Clownsnasen aus dem gleichen Grund herumzulaufen, ja, dann wäre das vielleicht lustig anzusehen gewesen, aber es ist ja trotzdem ein extremer Eingriff in die Selbstbestimmung und die gesundheitliche Selbstbestimmung. Und das, da finde ich jetzt, was wir vorhin gesagt haben, da müsste man halt schon gucken, dass man eben nicht in so Hypes reinläuft, sondern eben versucht, also wie kann man das sicherer machen, dass man auf einer Erkenntnisbasis operiert, auch als Entscheidungsträger, die eben auch stabil ist.
Ja, da gebe ich Ihnen absolut richtig recht. Also Zwangsmaßnahmen bin ich sowieso immer sehr skeptisch. Also Zwangsimpfungen gibt es ja nicht, aber auch Impfobligatorien sind sehr, sehr weitgehende Obligatorien, die man wirklich nur, wenn man 100% sicher ist, dass es nötig ist, ergreifen muss. Und da bin ich auch dagegen. Auch wenn Sie auf jeden Fall ist das in der Schweiz so, wenn Sie irgendetwas obligatorisch machen, Sie müssen die Leute immer noch davon überzeugen, sonst geschieht es nicht. Es gibt ein sehr gutes Beispiel in der Schweiz, das ist die Gurtentragpflicht im Auto. Heute würde ja wohl niemand denken, das sei Unsinn. Aber als das eingeführt wurde in der Schweiz, hat man das den Leuten zu wenig gut erklärt. Und ein Jahr nachdem die Gurtenpflicht eingeführt wurde, wurde sie wieder verworfen, weil Bürger sich dagegen gewehrt haben. Und es hat dann nochmal 2 Jahre gedauert, bis man sie wieder eingeführt hat und den Leuten genügend erklärt hat, dass es dann auch akzeptiert wurde.
Bei den Masken gibt es ja auch eine ähnliche Entwicklung. Auch da geht die Maske ist ja nicht erfunden worden erst zu Corona, sondern es hat da lange Prozesse gegeben in der Arbeitsmedizin in Bezug auf den Schutz medizinischen Personals und in Bezug auf Staubschutz in der Arbeitswelt. Und da hat man diese Bedingungen, wann Masken Nutzen bringen und wie das Verhalten der Menschen beändert wird, wie man sie schulen muss, damit sie da vernünftig mit umgehen. All diese Dinge hat man mit berücksichtigt und hat festgestellt, dass eine Maske, wo nicht geschult wird, wo nicht jeder Einzelne genau lernt, weshalb und wie, dass das wenig bringt. Und das ist ja jetzt völlig anders gewesen. Jetzt hat man Kinder, die Dinge aufgehängt und hat sie damit in die Schule geschickt. Das ist natürlich was völlig anderes als jemand, den man schult, dass er nach einer Dreiviertelstunde mal eine Pause machen muss, dass er die Maske, wenn sie feucht ist, innen wechseln muss und all diese Bedingungen, die es dafür gibt, dass das Ding überhaupt sinnvoll ist, die sind ja völlig weggelassen, sodass man eigentlich hätte wissen müssen, dass eine Maske mehr schadet als nützt, wenn diese Dinge nicht geschult werden, geübt werden und eingehalten werden. Und dann hat es trotzdem gemacht.
Außer, und ich gebe Ihnen absolut recht, oder? Außer die Botschaft, die Sie haben, wenn Sie eine Maske tragen. Und die Botschaft, die ist schon nicht zu vernachlässigen. Das hat natürlich dann schon einen Einfluss.
Naja, wobei Sie natürlich auch sehen müssen, die Maßnahmenkritiker sind ja dann auch untereinander, man hat sich getroffen und eben hat nicht unbedingt eine Maske angehabt. oder hat keine Maske angehabt, die Leute. Und das ist ja eigentlich auch nicht so. Ich glaube, Wolfgang, weißt du da etwas? Es gibt doch keine Untersuchungen, dass die Leute, die ohne Maske zusammen waren, irgendwie sich schneller infiziert oder doller krank waren als andere. Und es gibt ja auch dieses, wie war das noch, North und South Dakota? Da gab es ja auch sehr unterschiedliche Regelungen, ja, die beiden direkt nebeneinander liegenden Staaten Amerika. Und da war es, glaube ich, so, dass es auch überhaupt keinen Unterschied gab. Und im Gegenteil sogar die
Vorteile für die nicht, die ohne Maske.
Für die laxere Handhabung. Nee. Also insofern ist das natürlich auch, also da weiß man eben gar nicht, also es ist auch da, wir brauchen halt, da braucht es halt dann irgendwie schon die Evidenz oder eben dieses, was führt es denn, zu was führt es wirklich, ja.
Nach dem, was wir da jetzt alles so lernen durften, wie ist denn die Empfehlung für zukünftige Katastrophenfälle? Wie sieht die aus? Haben Sie da was, gibt es da irgendwelche Entscheidungen, vorbereitende Entscheidungen? Diskutiert man eine Maskenpflicht erneut, falls mal irgendwie da ein Virus kommt? Oder
das weiß ich nicht. Da muss ich Ihnen sagen, das weiß ich nicht. Ich bin in der Schweiz überhaupt nicht mehr involviert von der offiziellen Seite zu all diesen Fragen.
Denn wir hatten ja jetzt genug Gelegenheit, Dinge zu vergleichen und zu lernen. Und diejenigen, die wirklich Interesse daran haben, ob das schützt oder nicht, die sollten auch versuchen, die Daten geordnet so zusammenzustellen, dass man sie vergleichen kann, dass man eine Vergleichsgruppe hat oder dass man versucht, eine retrospektive Studie zu machen. Gibt es diese Bemühungen? Wissen Sie davon?
Es gibt sicher viel, aber wie Sie selber wissen, es wird im Moment wahrscheinlich so viel publiziert, dass wahrscheinlich wir dann die künstliche Intelligenz brauchen, überhaupt je all diese Studien auszuwerten.
Die hätte man dann vorher auch mal befragen müssen.
Ja, es ist sehr schön geworden, oder? Bei der Menge, was publiziert wird, und auch, es wird natürlich auch sehr viel misspubliziert, oder? Aber das war schon immer so. Und deshalb, ich finde einfach gut, wenn zum Beispiel wie auch Herr Drosten auch niederschreibt, wie er das erlebt hat. Wenn die Leute, wir haben es ja alle unterschiedlich erlebt und auch unterschiedliche Ansichten in vielen Bereichen. Ich finde halt schon allein die Tatsache, dass man das kundtut, wertvoll. Ohne dass man jetzt alle offenen Fragen schlussendlich auch mit Studien belegen kann.
Das ist richtig.
Und da gibt es viele ganz grundsätzliche Sachen, die ich finde, okay, das muss man sicher in Zukunft besser machen. Eine ist sicher.
Sie kennen wahrscheinlich Herrn Ioannidis auch und seine Arbeit der vergangenen Jahrzehnte, wie er versucht hat, uns zu zeigen, wenn man wissenschaftliche Studien als Grundlage für Entscheidungen nimmt, muss man sehr sorgfältig den Bias suchen, der da möglich ist.
Ja.
Er hat das Bias-Mapping gemacht und hat da über fast 300 verschiedene Möglichkeiten von Fehlerquellen gefunden. Das heißt einfach für jemanden, der diese Verantwortung hat, dass er Entscheidungsgrundlagen für Politik zum Beispiel liefert, dass er sorgfältig arbeiten muss.
Und vor allem auch eine Grundeinstellung hat, dass er kritisch ist. Also ich finde auch, dass im Moment alles, was sich unter Wissenschaft sich verkauft, viel zu wenig Selbstkritik da ist, also viel zu wenig Vorsicht ist und man nicht genügend sagt, okay, wir sehen das im Moment so, aber es könnte auch anders sein.
Selbstkritik ist ja in der Wissenschaft auch was Schönes, aber noch besser ist es, wenn man sich der Kritik von anderen Wissenschaftlern öffnet. Und das ist nicht geschehen diese ganze Zeit. Die wurden als Schwurbler disqualifiziert. Ich kenne so viele sehr, sehr gute Wissenschaftler, die sauber versuchen, nach Wahrheit zu suchen, wo sie denn, wenn es denn möglich ist. Die sind einfach diskreditiert worden in der Person und das, was sie inhaltlich gesagt haben, ist nicht mal angehört worden.
Ja, naja, nein, das gibt es sicher. Absolut einverstanden.
Ich möchte noch eine letzte Frage stellen, und zwar diese ganze Impfstoffangelegenheit, ja. Es war ja eigentlich, also wir kennen ja den Contergan-Skandal und wir haben ja so eigentlich danach, hatte man ja immer so das Gefühl, dass diese Behörden aufpassen, dass da doch sehr gut getestete Dinge auf den auf die Bürger losgelassen werden. Und eben auch, es war ja, wenn jetzt, ich weiß nicht, in irgendeiner Gummiente irgendein Toxin gefunden wird, wird das alles aus dem Markt gezogen. Und da ist man ja geradezu übervorsichtig, auch in der EU gewesen jetzt oder wie auch immer. Jetzt ist ja doch was passiert, dass da eben im Prinzip mit Warp Speed da dieser Stoff zugelassen wurde. Dann, Sie haben es angesprochen, hat man ja da nicht sorgfältig das weitergeführt, sodass man eben auch die Downsides an der Wirksamkeit und so weiter eben da vielleicht nicht gut erkannt hat. Aber gleichzeitig hat der Stoff ja doch durchaus auch gewisse Nebenwirkungen, ja. Und es ist ja schon eigentlich bemerkenswert, dass da eben bis heute eigentlich keine großen, jetzt auch nicht zur Vorsicht geraten wird. Also es beispielsweise auch immer noch Schwangeren angedient wird und eben man doch sagen muss, also auch noch Kindern teilweise, wo man ja sagt, das ist jetzt echt nicht nötig dort, ja, und auch nicht sinnvoll und nicht zielführend. Wie sehen Sie denn diese, ich meine, das hat ja auch einen Schaden gemacht, denke ich, also in Bezug auf viele Leute, dass man auch nicht so, also dass man doch ein gewisses Vertrauen auch verloren hat an so eine Überwachungsorganisation, weil da sind ja verschiedene, also Wolfgang, du sprichst immer von dem IQWiG hier, was wir haben für so eine Qualitätskontrolle für so Arzneimittel und so, und dann gibt es eben ja diese ganzen verschiedenen, das PAI bei uns und so weiter, also warum, und die EMA, warum ist da nicht intensiver reingegangen? Also auch jetzt könnte man ja sagen, okay, wir haben ja jetzt von der WHO festgestellt, diese geringe oder jetzt, wie Sie sagen, der durchgemändelte Virus hat jetzt, das durchgemändelte Virus hat jetzt eben möglicherweise nur noch diese geringe Gefahrenlage. Wie kann es sein, dass da nicht auch die Gefährlichkeit des Impfstoffs, die möglichen weiteren Schädigungen jetzt eben nicht stärker angesprochen werden und man ja auch zum Beispiel in Studien jetzt keine Unterscheidung macht, haben Leute, die jetzt an Post-Covid leiden, aber auch Post-Vax-Leute sind, ja, warum macht man da nicht eine genaue Studie, um eben da auch im Dienste der Menschheit doch zu Erkenntnissen zu gelangen? Also was ist da jetzt wirklich die Gefahr oder wie sollte man, also einmal, was macht das mit den Menschen in Bezug auf Institutionsvertrauen und gleichzeitig, warum werden die Organisationen nicht tätig, um vielleicht stärker warnend in Erscheinung zu treten? Was meinen Sie dazu?
Ich kann das nicht wirklich beantworten, oder? Was ich gesagt habe, ist, ich habe nicht verstanden, weshalb diese Kohorten nicht weitergeführt wurden. Und wenn man das nicht macht, dann ist diese Gelegenheit dann für immer weg. Das muss man einfach wissen. In Bezug auf die Gefährlichkeit oder die Nebenwirkungen des Impfstoffes, ich glaube, da gibt es schon genügend Daten jetzt, dass man das abschätzen kann. Aber ich bin im Moment viel zu wenig nahe daran, dass ich das jetzt abschließend beurteilen kann. Impfen und Impfstoffe ist immer ein sehr schwieriges Geschäft. Und ich glaube auch, dass durch die massive, auch viel zu lange Propagierung des Impfstoffes, des Covid-Impfstoffes unter falschen Voraussetzungen, man dem ganzen Impfen an und für sich sehr geschadet hat. Und gerade alle Entwicklungsländer, Länder, die nicht so reich sind wie Westeuropa, die werden Jahrzehnte darunter leiden, weil da wurden vielfach Kinder nicht geimpft, weil es Lockdowns gab. Ich weiß zum Beispiel, in Peru waren die Schulen praktisch 2 Jahre geschlossen. Also da kommen wahrscheinlich dann noch Flashbacks, die sehr schlecht sind. Also,
gibt es da Beobachtungsstudien oder gibt es
ich
da?
Ich weiß es nicht.
Gibt es da Kohorten?
Ich weiß es nicht, aber warum? Vieles liegt auf der Hand. Aber ob da Studien gemacht werden, das weiß ich nicht.
Von daher denke ich, das Vertrauen in die, ich habe ja als Amtsarzt habe ich ja Impfkampagnen gemacht in Schulen und Kindergärten. Also ich bin ja kein Anti-Vaxxer gewesen. Und ich habe mein Vertrauen in die Industrie erstmal verloren. Das hatte ich schon lange. Das ist also schon als Bundestagsabgeordneter ist das schon ziemlich stark zurückgegangen. Weil da wirtschaftliche Gründe bei der Entscheidung für die Handlungen der Industrie immer das Primat haben. Das sieht man allein, wir kennen wahrscheinlich von Peter Goetsche, diese Aufzählung dieser vielen kriminellen Handlungen der Pharmaindustrie, wurde die auch einschlägig bestraft wurden, Schadensersatz zahlen mussten. Denken Sie an Vioxx und denken Sie an andere Medikamente. Da ist ja unheimlich viel Schaden angerichtet worden und das ist dann weitergemacht worden, weil sich das trotzdem lohnt, weil die Strafzahlung und das, was man dann da zahlen muss, das ist gar nichts gegen das, was man da verdienen kann. Diese Fehlanreize in dieser Industrie, die verlocken geradezu dazu, dass man auf Kosten der Menschen da seine Geschäfte macht. Und dazu sollen uns eigentlich, dafür haben wir eigentlich die Ämter, die uns davor schützen sollen. Und die sind jetzt praktisch sowohl das FDA als auch das Paul-Ehrlich-Institut, die sind ja umgangen worden. Das Ganze ist als Countermeasures gelaufen, als über die ganze Verteilung ist bis Mai 22 über die Bundeswehr gelaufen. Das heißt, das Paul-Ehrlich-Institut hat immer nur die Berichte der Industrie bekommen und hat nicht keine eigene Möglichkeit, keine eigenen Untersuchungen gemacht. Und was die Qualität und die Inhaltsstoffe dieser Spritzen anging, das waren Countermeasures. Das ist in den Vereinigten Staaten als Countermeasures zugelassen worden, als mit einer Notfallzulassung für Emergency Cases. Mhm. Und das Ganze ist wie im Krieg gegen die Viren gelaufen. Sämtliche Vorsichtsmaßnahmen, obwohl es sich um eine Gentherapie handelt, nicht? Sämtliche Vorsichtsmaßnahmen, die bei einer Gentherapie ja sehr, sehr hoch sein müssen, sind ausgebotet worden, sind weggelassen worden. Und das sind 190 Millionen dieser Spritzen sind in Deutschland gegeben worden bei einem Verfahren, welches die menschlichen Zellen so verändert, dass der Mensch ein neues Protein herstellt, was er niemals herstellen würde, dass die Zellen im menschlichen Körper plötzlich etwas machen, was vom Immunsystem als Fehler erkannt werden muss und auch erkannt wird. Und diese Zellen werden ja zerstört und dadurch gibt es diese Thrombosen, dadurch gibt es diese Gefäßwandschäden, die ja dokumentiert sind, immer wieder die Myokarditis, die dokumentiert ist, die Gehirnschäden, die dokumentiert sind. Das sind alles Dinge, das ist ein völlig neuartiges Verfahren. Und wir haben jetzt über 120 dieser mRNA-Therapie, Gentherapien zur Bekämpfung oder zur Prävention von Infektionskrankheiten sind in der Pipeline, da laufen die klinischen Studien für alle Infektionskrankheiten fast. Und das wird weitergemacht, obwohl da gar keine Emergency ist. Die dürfen weiterhin diese Methodik, dürfen sie in klinisch als Impfung, klinische Impfstudie machen und nicht als Gentherapiestudie. Das ist, wenn Sie sich das angucken, was da 2009 für das neue Etikett, was dort draufgeklebt wurde, dass die Europäische Union beschlossen hat, ganz strenge Maßnahmen mit Shedding-Ausschluss und mit allem, was dafür Gentherapie. Und dann steht ganz unten drunter, diese Gentherapie zum Zwecke einer Immunisierung oder von Infektionskrankheiten ist keine Gentherapie. Einfach nur so, weshalb steht da nicht. Sie sagen, das ist einfach die gleiche Methode, ist aber keine. Das ist eine Impfung. Und das Gleiche haben sie, also die haben einfach auf dieses bittere Getränk haben sie Spätlese draufgeklebt, haben dieses Etikett geändert. 2009 im Sommer ist es gewesen, als in Deutschland der Bundestag neu gewählt wurde, als wir über die Schweinegrippe diskutiert haben, keiner aufgepasst hat, da haben sie diese Möglichkeit geschaffen, dass man Gentherapie als Impfung deklariert und damit diese ganzen Möglichkeiten der Zulassung sich völlig verändern. Und das wird kommentarlos jetzt weitergetrieben. Wie sehen Sie das?
Ja, ich bin nicht ganz so kritisch wie Sie. Also ich denke, selbstverständlich hat die Industrie eigene Interessen und selbstverständlich läuft dort nicht alles rund. Ich denke aber, alle, die sich mit Impfungen aktiv beschäftigt haben, als die mRNA-Impfung kam, war man sehr euphorisch und hat das sehr überschätzt. Die Möglichkeiten. Es war ja nicht so, dass das etwas ganz Neues war. Es war ja etwas, das jahrzehntelang bereits in der Krebsforschung erforscht wurde. Dass man jetzt im Nachhinein das Ganze noch einmal anschaut, da bin ich absolut auch der Meinung. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass es so gelaufen ist. Oder wir hatten bei der Grippepandemie 2009 auch einen neuen Impfstoff mit Adjuvanzen. Es braucht halt einfach relativ viele Fälle, bevor man dann seltene Nebenwirkungen sieht. Und das gab es bei den Adjuvanten. Wir heute wissen wir das. Von dem her, ich glaube, es ist schon nicht alles falsch gelaufen, aber es ist dort einiges falsch gelaufen. Und das müssen jetzt natürlich die Zulassungsbehörden aufarbeiten. Aber ich bin da wirklich nicht involviert.
Ja, das wäre interessant, mal mit jemand aus einer Zulassungsbehörde zu sprechen, ob da ein Aufarbeitungsprozess läuft, also ob man da auch eine Manöverkritik ja. macht und mal schaut, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen, was müssen wir da eigentlich machen, was haben wir vielleicht auch an Vorgaben nicht beachtet, ja, weil eigentlich gibt es da ja auch strenge Vorgaben.
Der Chef des IQWiG, das ist ja die Institution, die in der ganzen Welt sehr hoch eingeschätzt wird, als kritische Instanz, die abwägt Nutzen und möglichen Schaden. Also die, und dann praktisch den Rat gibt, ja, das sollte man auch auf Kosten der Krankenkassen zum Beispiel finanzieren oder nicht. Also diese Begutachtung, diese Reviews, systematische Reviews über diese Dinge, die zur Diskussion stehen. Und der Windeler, der Chef, der jetzt nicht mehr der Chef ist, aber der damals Chef war, der hat sich ja darüber beklagt, öffentlich beklagt, dass dieses Institut auch nicht eingeschaltet wurde. Auch nicht jetzt begleitend oder parallel, auch selbst wenn man eine Eilentscheidung fällt, passt man ja auf, dass man trotzdem was installiert, damit man merkt, wenn das falsch läuft. Aber das ist ja gar nicht gemacht worden. Da ist ja keine parallele Qualitätssicherung jetzt dieser neuen Methode, systematisch mit Kontrollgruppen und sowas. Gibt es ja nicht.
Nein, eben. Also das ist für mich wirklich das Unerklärliche. Weshalb wurden diese Kohorten, die ja gemacht wurden, sonst kann man den Impfstoff auch nicht notfallmäßig zulassen. Also die gab es, dass die nicht weitergeführt wurden. Ja. Und dass die Behörden nicht gesagt haben, dass die mehr nicht gesagt hat, ihr müsst weiterführen. Also das ist für mich eines der großen Rätsel. Das kann ich nicht beurteilen.
Wir haben ja jetzt einen Riesenversuch gesehen und wir denken, das ist alles blind. Aber es ist nicht blind. Die Firmen wissen, wo sie ihre Chargen hingeliefert haben. Die wissen ganz genau, wo die Chargen benutzt worden sind. Die Chargen sind dokumentiert. Es gibt ja sogar den digitalen Impfausweis in Österreich zum Beispiel, wo die Charge drinstehen soll. Man erfasst also, was die Leute für Spritzen gekriegt haben, und zwar im Einzelnen Chargen bezogen. Und auf der anderen Seite gibt es überall die elektronischen Patientenakten jetzt, immer mehr. Das heißt, man erfasst elektronisch und zentral, erfasst man die Krankengeschichte von Menschen. In dieser Krankengeschichte steht drin, was sie gekriegt haben. Das ja. wird jemand geben, der all diese Daten kauft und sie miteinander vergleicht. Aber das ist nicht der Staat, der das macht, sondern es wird die Industrie sein, die das macht.
Ja, aber das Problem ist, das ist jetzt ein rein technisches Problem, oder? Das Problem ist, was sie immer in der Postmarketing-Überwachung erheben, hat natürlich nie den gleichen Stellenwert, wie was sie in einer Kohorte erheben können. Also zum Beispiel die Länge der Wirksamkeit, und das war ja wirklich das Problem, Länge der Wirksamkeit als Schutzfaktor konnte man in der Postmarketing-Erhebung, also mit all den Daten, die Sie jetzt sagen, nicht erheben. Das geht ewig, bis das kommt. Das haben Sie aber in einer Kohorte sofort.
Ich habe mit Frau Spelzberg, das ist die ehemalige Frau von Herrn Lauterbach, die ist Epidemiologin. Mhm. Ich habe mit ihr bei Transparency International die eingeklagt, sämtliche Akten über die Beobachtungsstudien für 3 Jahre. Und wir haben dort diese einzelnen Verträge uns angeguckt, die mit den Leuten, die Beobachtungsstudie machen, wo auch drin steht, wie viel die dort teilgenommen haben, was wir damit, wo man auch sehen, wir haben nachgeguckt, was damit gemacht wird. Und wir, in den Verträgen waren die Gagging Clauses immer. Das heißt, die wurden nur veröffentlicht mit Zustimmung des Sponsors. Und das können Sie doch überhaupt nicht verwerten. Ich rede von Studien, von Kohorten, die der Staat macht in der öffentlichen Verantwortung. Sie sind doch im öffentlichen Gesundheitsdienst. Sie können sich doch nicht verlassen auf das, was Ihnen die Wirtschaft da liefert, die ihre eigenen Interessen hat. Die wollen ihre Aktionäre versorgen. Wir müssen unsere Patienten versorgen. Wir müssen die Bevölkerung schützen.
Ja, aber dann müssen Sie wirklich das ganze Zulassungssystem umkrempeln. Ja. Oder? Und das ist praktisch nicht bezahlbar. Aber ich bin mit Ihnen absolut einverstanden. Pharmaindustrie, das ist ein eigenes Kapitel. Da könnten wir dann stundenlang darüber reden.
Ja, können wir ja mal nachholen.
Ja, also Herr Koch, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich weiß nicht, gibt es irgendwas, was Sie zum Abschluss noch sagen wollen würden, was Ihnen irgendwie noch auf der Zunge liegt?
Nein, ich glaube, ich habe alles sagen können, was ich als wichtig empfinde. Ich glaube, es ist dann, ja, die Aufarbeitung wird noch lange dauern. Ich finde aber, sie muss weiterhin aktiv gepusht werden. Und das machen sie ja.
Ja, da sind wir dran. Ja. Ich finde es auch gut, dass Sie da auch Impulse zu geben. Ja, und in diesem Sinne, es ist gut, dass wir mit Ihnen sprechen konnten. Und ich denke, vielleicht bleiben wir weiter im Gespräch. Mal gucken. Und Sie können sich auch nochmal mit Wolfgang Wodak austauschen zu den verschiedenen Problemzonen, die jetzt aufgetaucht waren. Ebola und noch die Übersterblichkeitsthematik. Vielleicht kann man da ja noch voneinander Erkenntnisse gewinnen. Ja, in diesem Sinne. Vielen Dank.
Vielen Dank. Danke für das Gespräch. Danke.
Ja, vielen Dank Ihnen auch.
Danke sehr. Tschüss.
Danke.
Ja, Wolfgang, du bist ja gerade in Österreich und wir hatten ja vorhin gesprochen miteinander, ja, dass dein Gastgeber, den wir schon vor längerer Zeit mal in der Sitzung hatten, vielleicht uns ein Update geben könnte zu dem, was sich so zugetragen hat.
Ich bin schon so ein bisschen zur Seite gerückt damit.
Ja, das habe ich schon gesehen, ja. Hallo, ja. Das ist ja schön, dass wir uns auf diese Art und Weise wiedersehen.
Mal persönlich, jetzt persönlich.
Und ja, genau.
Christian Beer.
Ja, genau, Christian Beer, seines Zeichens Unternehmer. Wir hatten ja hier schon mal gesprochen, auch wie sich die Lage damals in der Maßnahmenkrise dargestellt hat für die Unternehmer. Und jetzt sind ja ein paar Jahre vergangen. Wie sieht es denn jetzt so aus oder was kann man aus Österreich melden?
Ja, jetzt wird's wirklich, ich glaube, für immer mehr Leute sichtbar. Also wir werden den Verdacht nicht los, dass es wirklich natürlich immer um Geld geht, um Einfluss geht. Und wir werden den Verdacht nicht los, dass es darum geht, den unabhängigen Mittelstand und wahrscheinlich auch die regionale Landwirtschaft zu eliminieren, um Monopolisten vom Marktanteil den Marktanteil erhöhen können und auch ihre Gewinnmarge erhöhen können. Wenn ich nämlich keinen unangenehmen Mittelstand mehr habe, der mit neuen Innovationen kommt, der eigenfinanziert ist und Familienbetrieb ist und Unternehmer geführt ist und der immer wieder den Monopolisten mit neuen Technologien, mit neuen Verfahren an der Substanz grabt, wenn der eliminiert wird, dann ist es natürlich einfach. Als Monopolist kann ich dann jeden Preis verlangen, kann jede schlechte Qualität liefern und der Kunde muss kaufen.
Ja, stimmt, ja.
Und was mir so in den letzten Jahren bewusst geworden ist, ist, dass dieser Mittelstand, ich lasse jetzt die Landwirtschaft einmal weg, aber diesen Mittelstand in der Form weltweit nicht gibt wie im deutschsprachigen Raum. Sag jetzt, nehmen wir mal Norditalien, Frankreich zum Teil dazu. Da gibt es einen sehr, sehr aktiven Mittelstand, der sehr innovativ ist, der sehr gut aufgestellt ist, gutes Eigenkapital hat. Die Mitarbeiter stehen hinter dem Unternehmer. Und es wird alles gemacht, dass der Kunde Vorteile hat. Und ich glaube, das ist etwas, was manchen, glaube ich, nicht so recht schmecken mag. Mhm. Das ist so meine Erkenntnis nach all diesen Jahren.
Und was kommt da jetzt ganz akut jetzt auf den aktiven Unternehmer? Woran macht sich es jetzt genau fest? Also immer weitere Steuer oder sagen wir mal Bürokratieauflagen oder was sind sonst noch für Sachen?
Wenn wir das weiter verfolgen und uns dieser Theorie einmal erliegen, dann erklärt sich einiges, oder? Wenn wir uns das einfach mal zulassen, dass wir das denken würden, dass jemand das machen möchte. Und wenn ich dann schaue, was die EZB oder was die Banken oder die Zentralbanken gemacht haben, nämlich über Jahre billiges Geld gedruckt, unglaublich viel, um null Zinsen. Viele Leute haben sich verschuldet, viele Unternehmen haben sich verschuldet. Und jetzt wird, ähnlich wie der Landwirtschaft, jetzt wird der Konus angezogen, die Zinsen gehen nach oben. Und jetzt kann ich mir eigentlich diesen Kredit nicht mehr leisten. Mhm. Was dazu auch führt, aber was für den Unternehmer ganz dramatisch ist, dass dadurch die Inflation in die Höhe geht. Alleine wir in Österreich, in unserer Branche, wir sind Metallgewerbe, haben sich in den letzten 3 Jahren die Personalkosten, fixen Personalkosten um 18,9% erhöht.
Das heißt, unsere Konkurrenzfähigkeit international ist in die Knie gegangen. Ne? Und wenn wir gerade beim Corona-Ausschuss sitzen und wenn ich das auch schlecht denken möchte, dann kann ich sagen, okay, wohin hat Corona geführt? Es hat eine Spaltung in der Gesellschaft gegeben, also bis in die Familie, bis in die Unternehmen, indem nämlich die Ungeimpften diskriminiert wurden und da absichtlich, kann man jetzt so sagen, absichtlich eine Spaltung führt, was ja nicht Unternehmen nicht wirklich dienlich ist, und eine Volksvermögensumverteilung, nämlich das Volksvermögen über die Masken und Tests und Spritzen Richtung Pharma-Monopolisten gegangen ist. Also wir konnten ja da wirklich beobachten, wie die Gelder der Bevölkerung Richtung Monopolisten gegangen ist. Und wenn ich das weiterspinne, Energiekosten, wir lassen uns die Pipeline wegsprengen. Wer hat den Vorteil? Ich würde sagen, die Norweger und die Amerikaner. Wir kaufen jetzt um 3-4-fache die Energiekosten ein. Unsere Wettbewerbsfähigkeit ist wieder eingebrochen. Wir haben eine Leitung, die wäre offen, müsste man nur aufdrehen. Dann sagen die Spezialisten ungefähr, würde die 30-35% der Energiekosten zurückgehen. Wird nicht gemacht. Wenn man den Energiebedarf oder dieser Impact, wenn ich den kompensieren möchte, je nach Berechnungsart, müsste ich zwischen 90 und 100, ich glaube 120, je nach Type Atomkraftwerk, 120 Atomkraftwerke bauen, um diese Energie zu kompensieren. Und dann wird einem, glaube ich, bewusst, was das für eine Attacke auf den europäischen Mittelstand war oder auf die europäische Industrie. Ganz abgesehen von der Bürokratie, da müssen wir gar nicht reden mit dem Lieferkettengesetz, das ist unmöglich, oder die völlig sinnbefreite CO2-Steuer. Also das sind ja Sachen, wenn ich das alles zusammenzähle, dann wäre ich dem Verdacht nicht los, dass es wirklich um das geht, dass wir in Europa noch ein freies Unternehmertum haben, das nicht Anteile von hergegeben hat an BlackRock oder Vanguard oder wer auch immer, also nicht an diese Monopolisten. Und dadurch sind wir wahrscheinlich auch gefährlich. Und wenn ich jetzt Deutschland hernehme, und dann habe ich meinen Monolog dann am Ende, Deutschland hernehme, wenn das alles nicht ausreicht, dann kann ich auch nur die Moral kaputt machen. Wenn es Gefahr ist, dass die sich wieder auf der Rappeln, dann mache ich nur die Moral kaputt. Über Gender, über alle möglichen 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, bei Life Balance, bei bla bla bla. Bis die Moral auch noch kaputt ist, dann, glaube ich, kommt auch der deutsche oder der mitteleuropäische Mittelstand ganz sicher nicht mehr auf die Füße.
Wir haben vorhin schon mal über diese Situation gesprochen, der Mittelständler in Europa und die wichtige Rolle, die sie spielen, was Innovationen angeht. Und da habe ich mich erinnert an eine Arbeit, wir hatten ihn, glaube ich, auch schon mal im Ausschuss von Richard Werner, von Professor Werner, der sich ja sehr intensiv mit Finanzstrukturen beschäftigt. Und da habe ich eine Grafik von Ihnen, die ich mal zeigen möchte, nochmal freigeben möchte. Da geht es darum, um Innovationen. Auf der einen Seite, welche Region ist innovativ? Wo gibt es viele innovative Betriebe? Das zählt er dann jeweils pro 1 Million Einwohner. Und der Vergleich, das korreliert das mit der Dichte von Banken, von Bankzentren, also selbstverantwortlich arbeitenden Banken. Und das ist, finde ich, ganz spannend. Da hat er nämlich diese Geschichte gefunden hier, die ich hier mal zeigen kann. Sieht man das? Ist es nee, noch nicht zu sehen.
Ne? Es ist jetzt auf dem kleinen Bildschirm, ich kann es noch nicht auf dem großen
Bildschirm. Jetzt ist es zu sehen, ja. Das ist diese Grafik von Richard Werner. Und sind hier einmal die Hidden Champions, nennt er das. Das heißt, die innovativen Betriebe, die wirklich die viele Patente haben, viele Innovationen bringen und den Markt neue Impulse geben. Und auf der anderen sieht man hier, wie viele Banken gibt es auf 1 Million Einwohner. Und da sieht man hier, in China gibt es relativ wenig Innovationen. Die haben aber auch fast ganz wenig Banken nur. Die haben nur eine zentrale Bank. Und es ist für so eine große Bank natürlich auch ganz schwierig, für so eine große Finanzorganisation, sich um die vielen, um kleine Innovationen zu kümmern, um die überhaupt zu kennen. Da muss man auch die Menschen kennen, die dahinter stehen. Manchmal haben ja Leute nur eine Idee, die sie dann der Bank vortragen. Und dann dauert es, ist es viel Kraft für die Bank auch, sich darum wirklich zu kümmern. Gebe ich dem Geld, gebe ich dem kein Geld? Und wie begleite ich das? Ob der das auch richtig benutzt? Gebe ich dem erstmal nur ein bisschen? Gebe ich dem erstmal nur ein bisschen oder kenne ich den schon, dem kann ich vertrauen, wenn der Sache angreift, wenn er eine Sache anpackt, dann macht er das auch vernünftig oder sagt mir auch Bescheid, wenn es nichts wird, rechtzeitig. Also das, dieses Zusammenarbeiten zwischen dem Kreditverwalter oder dem Kreditgeber auf der einen Seite und dem, der Geld braucht, weil er neue Dinge machen will, die ist unheimlich wichtig. Und da sehen wir, dass hier ganz oben die Schweiz und Deutschland stehen. Sowohl was die Dichte der Banken angeht, als auch was die Dichte der Banken hier unten und was die Dichte der innovativen Betriebe angeht.
Das entspricht genau dem. Genau, ganz spannend, weil es ist ja so, dass laut den Studien sind in deutschsprachigen Europa sind pro 1 Million Einwohner gibt es 14 bis 15 Hidden Champions. Und das ist mit Abstand die höchste Dichte. Da kommt dann Südkorea, glaube ich, mal mit 4 oder so. Ja. Aber genau in dieser Region sind unabhängige Unternehmer, die sehr innovativ sind. Und darum ist auch der Anteil pro Million so hoch. Und das ist natürlich für manche Monopolisten nicht unbedingt erfreuliches.
Aber ich finde, diese Korrelation, die ist ja auch hochsignifikant, hat er ja auch, steht da oben. Und das ist eine logarithmische Darstellung hier, die man hier sieht. Aber ich finde das schon sehr eindrucksvoll und es sollte also Gegenstand sein, wenn wir uns über die Monopolisierung der Banken und wenn wir politische Entscheidungen, welche Bankenstrukturen wollen wir haben und wie gestalten wir überhaupt den ganzen Finanzverkehr, welche Regeln machen wir dafür? Denken Sie an die Spekulation mit Cum-Ex und was da erlaubt worden ist alles. Das ist ja, das sind natürlich unheimlich starke Lobbyisten. Ich meine, wenn ein Manager, ein deutscher Manager von BlackRock jetzt sich um die Kanzlerschaft bewirbt, dann kann man sagen, um Gottes Willen, das kann ja nicht gut ausgehen. Aber das sind eben diese großen Firmen, die räumen das alles ab und die wollen das in die Hand bekommen. Und hier sieht man, wenn die das in der Hand haben, dann wird das nichts.
Also für mich war es auch erschreckend, als ich bemerkt habe, die Parallelen zu der Landwirtschaft. Und es wird jetzt wirklich, wenn man mit wachem Auge durchgeht, die Landwirtschaft, die regionale kleine Landwirtschaft wird ja abgeschafft. Wie machen Sie das? Sie geben wahnsinnige Kredite, die kaufen sich viel zu große Traktoren, bauen sich viel zu große Stallungen und alles Mögliche, verschulden sich. Und dann wird es umgedreht. Und plötzlich gibt es Regulierungen und Faktoren, die ein Kleiner gar nicht mehr einhalten kann. Und somit fällt er dann langfristig, verschuldet sich und fällt langfristig hinaus. Und dann haben wir wirklich nur noch Industrieessen, was unserer Gesundheit ganz sicher nicht gut tut.
Also ich finde es unheimlich gut. Wir haben vorhin ja schon gesprochen beim Kaffee trinken oder beim Essen. Haben wir darüber gesprochen, über Ihre Erlebnisse in den amerikanischen Märkten.
Ja, unglaublich.
Ich fand diese Geschichte super anschaulich.
Ich möchte noch einen kleinen Punkt anmerken, weil ich finde, das passt auch dazu, nämlich die Geschichte, dann sind diese Bauern, pfeifen dann auf dem letzten Loch und dann kommt diese ganze merkwürdige Windkraftagenda, wo ja jetzt zum Beispiel, also ich weiß nicht, überall 15% der ganzen Fläche soll mit Windkraft oder wie viel das auch immer ist, in Deutschland bedeckt werden und jetzt da bei uns, wo wir die Schafe züchten, da im hintersten Mecklenburg, ja, da soll ja plötzlich auch alles vollgeknallt werden mit Windrädern. Und dann ziehen die Leute da weg, geben das Land auf, das ist entwertet, das ist ja klar, wer dort lebt, der will natürlich die Stille und will nicht vom Flap-Flap der Windräder da geweckt werden. Das passt auch irgendwie noch ins Bild. Also es ist natürlich merkwürdig, oder sagen wir mal, was Herr Koch vorhin gesagt hat, man braucht natürlich nicht hinter allem eine treibende Kraft vermuten. Aber dann müsste man ja doch einer sehr stark der Dilettantismus-Theorie anhängen, dass es eben überall so gestrickt wird, dass eigentlich das Ungünstigste für die Landwirtschaft und für die Unternehmer und so weiter herauskommt. Ja? Auch jetzt dieses neue Phänomen, dass man jetzt soll ja die papierherstellende Industrie, die soll ja nachweisen oder auch die Druckereien, woher jeder Baum kommt, also der CO2-Abdruck des Baumes mit so intensiv nachzuweisen, dass es, glaube ich, sich gar nicht mehr lohnen wird, Bücher zu drücken. Was soll das? Also ich meine,
das ist doch klar, was das soll.
Ich weiß, was das wahrscheinlich soll.
Die wollen die gedruckten Impfausweise durch digitale Impfausweise erst
Naja, oder die wollen halt auch, dass es nur noch E-Books gibt und wenn der Inhalt missliebig ist, dann gibt es eben irgendeinen Datenkollaps. Also wie auch immer, das ist jetzt auch eine üble Theorie. Na gut, aber jetzt bin ich gespannt auf die Geschichte aus Amerika.
Man muss schon sagen, Kompliment auch, mit was für mit Akribie und mit was für konsequent, die an allen Rädchen drehen, um ihre, wenn man daran glaubt, oder? Hin oder her, wenn man daran glaubt, an was für Rädchen die überall drehen, ob jetzt diese völlig sinnbefreite CO2-Steuer, wir haben so wenig CO2 in der Luft wie schon ganz lange nicht mehr, wir beschäftigen uns da wirklich im Farming sehr intensiv damit, also das ist ja, wir haben die besten Ergebnisse beim dreifachen CO2-Gehalt, oder? Die beste Photosynthese, oder? Also es ist eigentlich nur lächerlich, man kann es wirklich selber auch erforschen. Aber jetzt zurückzukommen auf diese Erlebnisse in den USA, um es kurz zu machen, wir haben ein Softwareunternehmen und haben da österreichweit einen Preis gewonnen mit dem größten Potenzial hin und her. Und da haben wir den Preis gewonnen, dass wir in Silicon Valley 3 Monate Training bekommen. Das haben wir natürlich gerne angenommen, weil von Amerikanern kann man, was Marketing und Vertrieb betrifft, sicher sehr viel lernen. Das haben wir auch gemacht. Und dann haben wir das Angebot bekommen, bei einem Pitch mitzumachen. Trotzdem, wir wollten ja nicht verkaufen, also ein Pitch. Ja. Internationale Investoren kommen in Silicon Valley und alle 2 Monate können da die besten Firmen sich präsentieren und dann kriegen sie Kapital. Ja. Und dann gesagt, komm, dann machen wir mit, wenn es geht. Dann haben wir eine Woche Pitch-Training bekommen, haben auch sehr viel gelernt, was man sagen muss und was man nicht sagen darf. Auf jeden Fall waren wir da ganz vorne dabei. Und dann haben die ersten Investorengespräche gehabt, dann haben wir, was sollen wir machen, wir wollen ja gar nicht verkaufen. Dann haben wir irgendwelche hohen Zahlen gesagt, wie wir uns das vorstellen, wie man sich bei uns beteiligen kann. Die waren dann ganz überrascht, wie weit wir schon sind, weil normalerweise ist man nicht so weit und hat noch keine Kunden zu der Phase. Wir hatten schon Kunden und waren schon ganz gut unterwegs. Auf jeden Fall ging es darum, Anteile von 20% würden wir hergeben. Auf jeden Fall stellt sich dann heraus, in den Verhandlungen, ja, also wir sollten dann den Firmensitz natürlich nach USA verlegen, was ja prinzipiell möglich wäre. Aber was viel kritischer war, sie wollten dann mit unserem Lead-Investor sprechen. Und dann habe ich gesagt, wir haben keinen Lead-Investor, es gehört den Gründern. Und das konnten sie dann gar nicht verstehen, weil sie geglaubt haben, in dieser Phase des Unternehmens haben wir schon so viele Millionen verbraten, dass da ein Lead-Investor dahinter steckt natürlich.
Und das Risiko abgedeckt.
Ja, und die Gesellschaft eigentlich nur noch, die Gründer vielleicht nur 20-30% haben und mit dem Invest dann reduziert werden auf 10. Und sie wollten eigentlich ein Gespräch mit dem Lead-Investor, was ihre Strategie ist mit diesem Unternehmen. Und dann wären sie eingestiegen. Und da hat sie herausgestellt, dass es keinen Lead-Investor gibt, sondern nur die Gründer 100% noch haben. Dann waren sie plötzlich vorsichtig und wollten eigentlich nicht mehr so sicher investieren, weil sie keinen Zugriff aufs Unternehmen hätten, weil sie nicht 80, sondern 20% hätten. Und dann ist mir klar geworden, das ist der Unterschied zu Europa. Europa finanziert sich über Banken, wenn es gut geht, der stottert seine Schulden ab und hat das Unternehmen selber in der Hand. Und in USA oder in der ganzen Welt eigentlich, oder in den meisten, China ist egal wo, finanzieren das Finanziers, die am Unternehmen sich beteiligen in einer sehr frühen Phase. Und die Gründer haben bis zum Großwerden eigentlich gar kein Sagen mehr. Die sind eigentlich schon raus, haben vielleicht nur 10-15%. Und somit können sie nicht bestimmen, was mit dem Unternehmen passiert. Und das ist genau das Gegenteil, was in Mitteleuropa noch der Fall ist, wenn der Mittelstand überlebt.
Ja, absolut. Absolut, genau. Also sprich auch die langfristige Sicht, das eventuelle Leben für die nächsten Generationen zu erhalten und auszubauen, das Unternehmen auch für die nächsten Generationen von Mitarbeitern und so weiter parat zu haben. Und dort ist, die Investoren haben im Prinzip nur das Interesse, wie schnell kann ich auch mein Investment da wieder rausziehen. Und das kann ich eben genau nicht, wenn ich natürlich so einen lästigen Familienunternehmer habe, der eben gar nicht dran denkt, das zu verkaufen. Da kann ich eben vielleicht, ich weiß nicht, noch irgendeine gute Verzinsung rausholen, aber ich kann eben nicht den großen Exit machen, ja.
Gerne. Wir kennen doch auch Unternehmen, wo das so ist, wo das so läuft, das sind diese kleinen Anfangen. Und da kommt dann ein Sponsor plötzlich und bietet denen das Zehnfache an, von dem, mit dem sie bisher gerechnet haben. Und plötzlich völlig neue Investitionsmittel. Der kriegt plötzlich ganz viel Geld und verschuldet sich und macht da was und will da was aufbauen. Und dann ist aber dadurch, dass der Investor, derjenige, der das viele Geld gibt, Der will ja mitreden, der gibt das Geld ja nicht einfach so.
Verständlich.
Und er kann dann bestimmen, was gemacht wird. Und er kann etwas machen, was dem eigentlichen Unternehmer überhaupt nicht gefällt. Aber der kann denn, der ist denn wehrlos.
Der Familienunternehmer oder die Unternehmer im Herkunftsland, die denken ja in Generationen. Die denken ja nicht in Quartalen, sondern in Generationen. Und der investiert auf eine viel längere Frist und hat dadurch einen anderen Fokus als einer, der auf die schnelle
Verantwortung auch für die Mitarbeiter, die erkennen, die in der Region wohnen und all das. Man schämt sich als Unternehmer in der Region, wenn man seine Mitarbeiter schlecht behandelt. Das spricht sich rum. Das kann man nicht einfach so machen. Und auch diese Geschichte mit den Banken, wenn man da was macht, was unverantwortlich ist, die Banken wissen, da kriegt man kein Geld mehr hier in der Region. Also da ist eine selbstregulierende Kontrollmechanismus da, der funktioniert und der das Ganze stabil hält. Aber wir kennen diese Geschichte eigentlich, dass da jemand kommt, der einem was ganz Tolles anbietet. Das ist der Teufel, der das immer macht. Der verführt. Das ist eine uralte Geschichte, ein Narrativ, was durch die Jahrhunderte eigentlich allen Menschen bekannt ist, dass diese Verlocken mit dem Geld, mit dem Gold, dass man da ins Elend geführt wird, und das scheint immer noch zu funktionieren.
Die Landwirtschaft ist selbe, oder? Wenn ich da ein Riesengebiet habe und ich habe ein paar Schafe drauf, dann habe ich sicher nicht die Möglichkeit, dass ich da mir ein unglaublich luxuriöses Leben leisten kann. Das ist anstrengend. Und wenn mir jetzt einer anbietet, du kannst eine Windkraftanlage draufstellen und kriegst Millionen, ja, dann sind die meisten halt schwach und dann ist es eben erledigt, oder? Und so wird es Stück für Stück meiner Meinung nach abgebaut.
Ja, das ist wahrscheinlich schwierig. Und ich meine, es hat ja auch was, also die Innovationskraft, die kommt ja auch. Deshalb wundert es mich nicht, dass die eben da gerade besonders stark ist, wo es halt auch genau so eine Struktur gibt, weil die kommt natürlich auch aus dem, das ist mir, das ist meins, oder das ist eben, was ich vielleicht auch für die Generation erhalte oder aufbaue, oder ich trete in die Fußstapfen meiner Eltern oder wie auch immer, oder ich habe selbst aufgebaut. Ha?
Ja, das geht ja schon los, wenn du irgendwo wohnst, dann willst du Anerkennung auch haben, dann willst du was Gutes machen, da wo du wohnst, dann gibst du dir Mühe. Aber du triffst die Leute beim Stammtisch oder im Verein oder so, und dann willst du willst jemand sein, den die Leute achten. Ja. Und das ist ein Ansporn, der ist ganz anders als der Ansporn, ich will nur mehr Geld haben, alles andere ist mir egal.
Ja, und deshalb haben die ja in diesen Investitionen. Die
kommen eben mit dem, ich will mehr Geld haben, und was da passiert nachher im Dorf oder in der Region, ist mir scheißegal. Und das ist natürlich was die Strukturen kaputt machen muss.
Ja, und deshalb haben die ja auch in diesen Investitionsverträgen, die haben ja häufig so eine Jamaika-Klausel drin, dass wenn dann sich die Gründer, die dann vielleicht nur noch 10 oder 20% halten oder noch weniger, wenn die sich dann vor einer bestimmten Zeit verdrücken nach Jamaika oder das Unternehmen, was ihnen dann ja auch gar nicht mehr so nahe ist, verlassen, dann werden ihnen eben noch die letzten Anteile weggezogen. Also man muss dann quasi mit einer Strafoption an diesen Leuten dranbleiben, statt sie eben so, also sonst sind sie ja selbst motiviert, eben durch das, was sie da selbst aufgebaut haben oder für sich aufbauen, ja, oder für die Familie oder wen auch immer. Also ich finde, das ist schon echt auch kritisch zu sehen, ja, und das ist eben, und dann wissen wir ja auch, dass viele der guten Ideen dann ja auch noch dazu geblackshaved werden, wenn sie nicht ins Portfolio von anderen
Aber was gesellschaftlich passen. Natürlich ganz, ganz anspruchsvoll wird, wir wissen ja, dass in Deutschland zum Beispiel ungefähr 80% des ganzen Steuereinnahmen von mehr oder weniger vom Mittelstand kommt. Also wenn der dann schwächelt, wo kommen sie dann her? Dann wird auch die politischen Maßnahmen werden dann noch mehr an den Monopole angehängt, logischerweise.
Oder dann kommt der Lastenausgleich.
Oder Lastenausgleich oder was immer. Das ist gefährlich. Und die meisten sind sich ja gar nicht bewusst, dass 20-25% vielleicht diejenigen sind, die Steuern erarbeiten, also dass alle anderen von denen erleben. Also wenn ich nicht einen Kunde habe, der freiwillig die Geldtasche aufmacht, von dort kommt der erste Steuereuro. Natürlich zahlt ein Arzt Steuern, zahlt ein Beamter Steuern, aber die kann er nur zahlen, weil Steuern von Steuern ist. Wenn die ersten nicht entstehen, dann passiert nichts. Und das kann nur von einem regulären Kunden nicht sein, der freiwillig ein Produkt oder Dienstleistung kauft. Und nur dort wird das Geld geholt, und das wird jetzt immer enger. Und das sehe ich schon als sehr, sehr problematisch, was sich jetzt abspielt. Mhm. Wenn die, ich nenne sie Steuerparasiten, überhaupt nicht mehr auskommen mit diesen Milliarden von Steuereinnahmen und immer noch mehr wollen, dann werden diese 20-25% noch mehr unterdrückt, und dann kann das System kollabieren.
Wir haben das ja besonders deutlich gesehen jetzt in dieser Corona-Zeit, Da werden Medikamente werden ja gar nicht mehr vom Arzt verordnet und vom Patienten dann gebraucht, so, sondern da werden die Medikamente verkauft an den Staat. Frau von der Leyen macht einen Vertrag, nicht, mit Pfizer, und dann gehen die Milliarden über den Tisch. Die müssen sich nicht mehr um das Marketing kümmern. Es reicht, wenn man Politiker nett behandelt. Ich sage das mal so vorsichtig.
Und sieht man denn jetzt konkret in Österreich auch viele oder in der Branche viele, viele Unternehmen, die es nicht mehr schaffen?
Extrem. Wir haben Riesen. Also wir hatten unser für alle Österreicher, Schweizer, ist Deutschland nach wie vor der größte Markt natürlich. Oder? Wir hatten vor drei Wochen eine Woche, da hat von einem meiner Unternehmen hat in einer einzigen Woche drei Kunden Konkurs angemeldet. Ein Maschinenbauer, ein Autozulieferer und ein Dritter, also drei unterschiedliche. Also es wird wirklich jetzt sehr, sehr eng. Aber ist klar, wenn ich die Inflation hinauftreibe, die Gehälter steigen, die Energiekosten gehen durch die Decke, ich bin international nicht mehr konkurrenzfähig. Wir haben über Jahrzehnte verlässlich Energiepreise durch die russische Partnerschaft haben wir verlässliche Preise bekommen, wo wir weltweit mithalten konnten. Und das ist jetzt weg, zusätzlich zu der Inflation, die durch das Gelddrucken entstanden ist. Da ist unsere Wettbewerbsfähigkeit international vernichtet worden.
Und davon profitiert BlackRock und Co. Richtig.
Und gibt's
ja, man hat Interesse daran, dass diese Produktivität der kleinen Unternehmen nicht erhalten bleibt.
Gibt es irgendeinen Ausweg, der sich...
Können Sie alles abräumen, können Sie alles übernehmen, können Sie alles für sich...
Kannst jeden Preis verlangen.
Ja.
Der Kunde muss es zahlen, auch wenn es eine schlechte Qualität ist, weil er bekommt nichts anderes. Und somit kann ich wie im Krieg das Volksvermögen enteignen, wie bei einer Pandemie das Volksvermögen enteignen. Und wenn ich Monopole habe, kann ich auch das Volksvermögen enteignen und auf einen Punkt zurückführen. Das ist mir der meisten nicht bewusst.
Ich muss doch immer an diesen Spruch von dieser Ida Orkin denken, wo die immer gesagt hat, da I own nothing and I love it oder I am happy oder so. Also diese Idee, diese Agenda, dass ich mir im Prinzip alles nur ausleihe. Und es ist ja auch toll, wenn ich mir meinen Kühlschrank da irgendwie ausleihe. Aber wenn er dann kaputt ist oder ich irgendwie diese Zahlung nicht aufbringen kann, dann gucke ich ganz doof aus der Wäsche. Ja, und wenn das überall so ist, bin ich auf jeden Fall direkt am Versorgungsstrang hänge ich dann von irgendwelchen Leuten, die dann eben den Preis auch beliebig hoch für die Erneuerung des Vertrages, des Leasingvertrages oder was auch immer, können sie das dann beliebig nach oben schrauben. Also das ist tatsächlich gefährlich, ja. Also es ist schon, und dann kann ich ja auch nicht mehr so gut tauschen. Ich kann ja auch jetzt nicht hergehen und sagen, halt, das ist irgendwas Altes, ich habe jetzt mehr Geld, ich kaufe was Neues, ich kann das jemandem geben, der nichts hat. Das geht ja auch gar nicht mehr. Ich muss dann dieses geleaste Zeug alles zurückgeben, beispielsweise, wenn man sich in so eine Ökonomie entwickeln würde, ja, oder auch Maschinen gar nicht mehr kaufen kann oder so.
Es hat ja den Zusammenbruch einer zentralisierten Planwirtschaft, den haben wir erlebt. Die gab es ja in einer Hälfte der Welt. Die war nachher nicht mehr konkurrenzfähig, was die Produktion angeht, was die Innovation angeht. Und das war, ja, das haben wir erlebt. Mit ihren 5-Jahresplänen und mit einer zentralistischen Entscheidungsstruktur. Und das sind Monopole gewesen, die zwar politisch entstanden sind und nicht durch wirtschaftliche Schiebereien und Kalkulationen. Aber jetzt, was dort bei BlackRock und so passiert, dass man versucht, immer mehr Geld anzuziehen, immer mehr Investoren anzuziehen mit hoher Rendite, ohne Rücksicht auf das, was man damit in den Strukturen anrichtet. Das ist so ähnlich, das ist ein Plan, der einäugig ist, der von wenigen Menschen gemacht wird, die versprechen denjenigen, die davon profitieren wollen, wenn die mitmachen, versprechen die eine hohe Rendite und saugen praktisch das gesamte wirtschaftliche Ökosystem, machen sie kaputt dabei. Und ich denke, es ist zwar nicht direkt vergleichbar, aber was vergleichbar ist, ist, dass da wenige Leute, die am Ruder sind, die das ganze Geld haben und auch den Zugriff haben auf die Investitionsentscheidung dann, dass die mit ihren Vorstellungen versuchen, eine Welt zu schaffen, die natürlich viel ärmer ist als wenn viele Menschen sich Ideen haben und überall versuchen, was Neues zu machen und sich aufeinander einstellen, neue Produkte zu entwickeln, neue Ideen zu haben. Das ist eine Vielfalt, die macht ja den Reichtum unserer Gesellschaft aus, diese Vielfalt. Alles, was wir haben, die tollen Dinge, die erfunden worden sind, sind nicht durch große Finanzkonzerne erfunden worden.
Synergie unter Menschen, die miteinander ein Ziel haben. Ich finde, die Synergie, das ist das so Entscheidende. Wenn Menschen gemeinsame Ziele haben, etwas Gutes zu schaffen, was da für Ideen entstehen, was die sich ergänzen, das macht sie aus. Also, ich kann nur sagen, in meiner Gruppe, in meinem Unternehmen ist es so, am Schluss wissen wir gar nicht mehr, wer die Idee gehabt hat. Es ging ums Ziel. Wer hat alles eingebracht? Ich meine, da habe ich schon einmal wirklich Wasser in den Augen gehabt, weil sie drüber gestritten haben, auf Deutsch gesagt, wer ist die Idee gehabt? Na, du hast es doch gesagt. Na, du hast das gesagt. Ich habe es falsch verstanden. Und am Schluss war es eine super Idee. Keiner hat mehr gewusst, wo es herkommt. Ich meine, was Schönes gibt es einfach nicht.
Sehr toll. Und kann das auch ein Lösungsweg sein, wie man rauskommt aus diesem Schlamassel?
Ja, aber es geht über Aufklärung, oder? Solange ganz, also kritische Masse ist ja nicht groß. Kritische Masse sind 20-25%. Die 70 laufen immer hinterher und da passen immer dagegen. Aber wir sind noch nicht an den 20-25%, die wirklich das ganze System erfasst haben. Und da müssen wir wirklich in der Aufklärung, wie ihr es macht, wie wir es machen, heute mit der Veranstaltung. Wir müssen aufklären, aufklären, aufklären. Wenn einer mal wach ist, schläft er normalerweise nicht mehr ein. Ja. Aber wir müssen halt täglich müssen wir wieder einen oder zwei oder fünf oder zehn aufwachen.
Das ist ja, wir haben das eben so ein bisschen in der Corona-Diskussion mit der Koch auch erlebt, dass es gibt ja eingefahrene Narrative. Es gibt das, was man sagt, was alle sagen, wo man sich gegenseitig dann immer wieder vergewissert, dass man auch auf der richtigen Spur ist und so. Und dann gibt es Leute, die zweifeln. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo diese zweifelnden Fragen und die Kritik, wo die tot gemacht wird, dann ist die Fehlermöglichkeit, die Möglichkeit, große Fehler zu machen, die ist dann sehr hoch. Und dadurch, dass es Zweifel gibt und dass es diese Störung, Diskussionen gibt, dieses Querdenken, was man früher ja ganz toll fand, man hat ja nach Querdenkern in der Industrie gesucht.
Apple hat Werbung gemacht.
Ja, eben, weil solche brauchte man dann wegen der neuen Ideen. Und damit man auch nichts falsch macht, damit da Kritik kommt, die immer konstruktiv ist, wenn man sie anhört und wenn man sich mit ihr auseinandersetzt. Und das hat man ja ausgeschaltet. Das wollte man nicht mehr. Und ja, ich habe das eben auch so ein bisschen gespürt. Ich war auf der Seite dieser Leute, die immer alles so angezweifelt haben. Und das ist natürlich für jemanden, der eine Funktion hat in einer großen, als in einem Ministerium oder einer Behörde, das haben wir erlebt, wenn jemand anfängt, da zu zweifeln, dann ist er schnell weg. Das ist gar nicht gewollt.
Ich musste schon so viele Fehler mir selber eingestehen, das machen wir schon gar nichts mehr aus, wenn ich mir einen Fehler eingestehe. Aber das ist es genau, um was es geht. Sich einfach zugestehen, okay, da war ich auf dem falschen Dampfer, habe ich falsch eingesetzt. Wenn das als Unternehmer nicht machst, bist du weg.
Ja.
Du machst so viele Fehler, die entscheidend ist nur, wie schnell korrigierst du das.
Richtig,
genau. Und das ist für einen Unternehmer eigentlich normal, aber für einen Beamten ist es wahrscheinlich fast unmöglich, weil es ein Todesurteil ist.
Ich finde, dieser Satz, den müssen wir uns überall hinschreiben auch. Wir machen alle Fehler. Wichtig ist, wie schnell wir sie korrigieren. Das finde ich gut. Ja.
Das stimmt, ja. Tja, gibt es noch was zum Thema zu sagen?
Ja, aber dann wären wir nicht fertig.
Nee. Wir haben heute Abend hier eine schöne Veranstaltung in Dornbirn. Und das ist toll hier. Das Unternehmen hat ja produziert nicht nur Maschinen und Automatik und Technik, hohe Technik. Sondern hier gibt es auch so Fortbildungsgeschichten. Da gibt es ganz unheimlich viele Bildungsstätten. Und das finde ich sehr schön. Und dass das dann auch noch, dass das von der BERD noch zur Verfügung gestellt wird für solche Veranstaltungen, die nicht so mehr einen Platz finden, die keiner haben will und wo alle Angst haben. Oh Gottes Willen, ich will doch diese Leute nicht bei mir haben, die da so was sagen.
Dafür bekomme ich unglaublich viel Anerkennung. Anführungszeichen.
Ja.
Aber was bedeutet Bildungsstätten? Was kann man da alles lernen? Oder?
Na, wir haben halt alle möglichen. Wir haben von der Kindergruppe, dass wir halt schauen, dass die Kinder ihre Entwicklung wirklich machen, dass die frei sind. Und also Kinderbetreuung machen wir halt spezielle Sachen und unterstützen halt auch schulische Geschichten. Wir schauen halt überall, dass wir einen kleinen Beitrag leisten können oder Veranstaltungen machen. wo wir verschiedene Referenten einladen und so. Das schauen wir halt, dass man.
Das ist ja für eine Firma, die von Innovationen lebt, ist es ja auch wichtig, dass man Kinder hat, die Fragen stellen.
Ja.
Und wenn die das verlernen in der Schule, ist es ganz vorbei.
Also, wenn sie keine Lauser sind, dann können wir es nicht brauchen.
Das ist auch ein guter Satz, ja. Ja, das ist ja toll. Tja, das ist ja wirklich schön. Ich freue mich auch immer, aus Österreich was zu hören. Ich bin ja selbst zu einem Achtel zumindest Österreicherin. Ja, oder im Moment ist das oder sogar.
Oder noch mehr vielleicht.
Oder noch mehr. Also Moment mal, Donny, ein Achtel. Mehr kann ich nicht bieten, ja, aber immerhin.
Aber es reicht schon. Ist schon drin.
Genau. Ja, also. Vielen Dank. Das ist toll, dass wir hier nochmal so ein Update bekommen haben. Und ich freue mich auch, dass es da so eine schöne Bildungsstätte gibt, wo so viele Gedanken entstehen können und auch innovative Ideen. Also ich glaube, es ist total wichtig. Und ja, hoffentlich geht das jetzt da gut weiter, also auch wirtschaftlich oder stabilisiert sich irgendwie da in Österreich, ja, oder bei uns, man weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist es ja auch nur eine Frage der Zeit, bis dann doch der Zorn des Mittelstands mal ordentlich erwacht oder zumindest eine Art von
ich glaube, es
bis
braucht,
hier und nicht
es braucht
weiter.
Es braucht noch viel stärkere Einschläge, noch viel mehr, dass die Erkenntnis täuscht. Weil die Komfortzone zu verlassen, freiwillig, ist schwierig. Die Komfortzone zu verlassen, wenn es eng wird, ist automatisch und dann beginnen die Erkenntnisse. Und wir müssen eigentlich vorbereitet sein, wenn dann die Anzahl der Aufzuwachenden größer wird, dass wir die informieren können.
Ja, auf jeden Fall. Na, darum bemühen wir uns hier alle.
Ja, an die Arbeit.
Alles klar. Wolfgang, jetzt kommt der Craig Padekoper und der wird uns noch eine wissenschaftliche Geschichte darbieten und dann noch etwas Besonderes, ein Phänomen beschreiben.
Ja. Ich danke mir für die kurzfristige Einladung noch.
Ja, ja. Sehr gerne.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank.
Ja, I'm happy to see you. Craig Craig Padekoper is with us.
Ja, Sie zu begrüßen.
Researching the VAERS data bank for like quite a while and has been
he's been researching the VAERS database
basically of like how bad is my batch.
Founder of how bad is my batch.
Where you can check if you got if you took the jab.
Where you can find out if how bad your vaccine was.
That you received really is. So it's I think it's quite instructive to take a look at that. But Craig has been looking at all kinds of details from the data bank and is also a
Craig hat die Details dieser Datenbank ausgeschaut.
What we're going to come to at the end of his the conversation with him today. So I'm glad to see you, Craig.
Thank you.
Freue mich dich zu sehen, Craig.
Today, what I want to start with is just go through the X logo. So to do that, I need to share.
Okay, then you do this in the beginning. Yeah, okay. So maybe could you just tell us what the phenomenon that you observed is?
I'll do that. The phenomenon was, I'll just close this. The phenomenon was simply a message embedded within the X logo, which is the X app. Icon on
das Phänomen war in das X-Logo integriert auf dem iPhone.
2023. Obscure detail, but as you may agree that it's significant once I've gone into what the message is. It's a message embedded within the X icon on everyone's phone in the world.
Das ist auf jedem Handy mit X in der Welt. Ich habe Android noch nicht ausprobiert, weil ich kein Android habe.
An embedded message within the X icon. So what I want to do today
is former Twitter now for those who don't use it.
Yeah. That's correct. It used to be Twitter until July.
Das war früher Twitter.
So let's just put this in context. The COVID pandemic officially ended in May 2023.
Die COVID-Pandemie ging offiziell im Mai 2023 zu Ende.
Elon Musk took over Twitter in July 2023
Und 2023 hat Elon Musk Twitter übernommen und das Logo übernommen, um ein neues X-Zeichen zu integrieren. Ich wollte nur zeigen, was in diesem Logo enthalten ist. Und die Zuschauer müssen sich überlegen, welche Signifikanz es hat. Das ist für Deutschland sehr wichtig, glaube ich.
Now to do this, I'm going to share with you my screen. So if I go to this one, I think, let's make sure it's that one.
Teile jetzt mein Bildschirm.
Okay, now this started. It started.
Das fängt also mit.
Bought a new iPhone and loaded the X app onto my iPhone. And what I realized.
Das X auf mein iPhone geladen.
You can probably see the scratch here.
Und gemerkt, dass ich einen Kratzer habe. Den Kratzer kann man gleich sehen. Vielleicht bin das nur ich. Vielleicht habe ich ein schlechtes Logo bekommen. Und die anderen haben ein normales Logo. Das hat einen fast senkrechten Strich durch.
Is an X with a line through the center, and that's a symbol of Jesus.
Das ist ein Zeichen auch für Jesus Christus hier.
Oh. Jetzt ist er rausgeflogen.
Scheinen wir den Craig verloren zu haben.
Na, ich glaube, er hat einfach bei den Screenshow, hat er, glaube ich, den falschen Schirm oder sowas getippt. Das könnte sein.
Da warten wir mal. Ich denke, er kommt wahrscheinlich gleich wieder rein. Tja, ist insgesamt schon ganz schön wilde Entwicklungen, muss man sagen. Und es ist ja eigentlich auch ein Ding, das jetzt scheint es ja erst, wir haben das ja schon vor einer Weile besprochen gehabt mit dem Unternehmertum, dass man da Probleme eigentlich ahnen konnte. Und jetzt scheinen sie sich ja doch irgendwie, aber eben nicht nur wegen der Krise, sondern wegen der Maßnahmenkrise, sondern auch eben wegen weitergehender Entscheidungen der Politiker.
Ich fand die Schilderung von Christian Beer fand ich so spannend, weil das macht es ziemlich anschaulich, wie das läuft.
Ja, ja.
Wie jetzt zum Beispiel diese Leute, die sich nur um Geld kümmern, wie die das alles ja, beiseite drängen, das, was sonst noch wichtig ist. Ja. So, Craig ist wieder
Craig,
da.
Craig, you're back.
Hallo.
Okay. Yeah, I'm sorry. I think my half hour ran out. So I just renewed it.
Tut mir leid, ich glaube, meine halbe Stunde war aus.
So it wasn't an X strike that did you, but something, just something regular. So that's good. Okay, let's take a look. No, we can't hear you.
I thought it was a scratch.
Okay.
Ich dachte, es war ein Kratzer.
Yes, now we can hear you.
Könnt ihr mich jetzt hören?
Ah, great. So everyone thought it was a scratch on the X logo.
Alle hielten das für einen Kratzer.
Ich
habe das in meinem Tagebuch festgehalten, weil es ein Iota bedeutet.
It's gone again.
It's strange. Let's see.
Ja. Er sollte da auf alle Fälle ein Video draus machen aus seiner Präsentation, das er uns schickt. Das können wir denn weiter, können wir versenden, können wir dazu tun. Wenn das jetzt verhindert wird, dass er das live uns zeigt, kann er zu Hause ein Video machen, wo er seine Befunde dann dokumentiert.
Ich glaube, das hat er schon gemacht. Er hat eine Zusammenfassung gemacht, ja.
Okay, ja. Hast du den Link dafür?
Ich habe nicht einen Link, sondern einen, ja.
Craig. There you are.
Yeah, it's a bit crazy today. Okay, can you hear me okay?
Yes, now we hear you very well.
Könnt ihr mich jetzt hören?
Okay, let's see how long it will last.
Mal schauen, wie lange das noch hält.
As I mentioned,
wie erwähnt,
it is an interesting thing because I didn't expect anyone.
Es ist ein interessantes Phänomen, weil ich nicht erwartet habe, dass irgendjemand das IOTA übernimmt, das IOTA Key übernimmt, das ein Symbol für Jesus Christus ist. Ich habe nicht erwartet, dass die App ein fehlerhaftes Bild speichert. Als ich ein Interview gesehen habe zwischen Elon Musk und Tucker Carlson, habe ich beschlossen, da mehr zu recherchieren, da Elon in die Politik gehen wollte. Und da habe ich diese Muster überhaupt von den X erkannt. Es sieht ein bisschen wie ein Kobold aus. Ein bisschen wie ein Augen und ein Arm oder eine Hand. Das könnte auch etwas anders sein. Ich habe Menschen gefragt, ich habe mit Freunden gesprochen, der sagte, dass das unheimlich war, dass diese Bilder auf dem X-Logo zu erkennen waren. Ich wusste nicht, ob andere Leute das auch gesehen haben. Deshalb hat mein Freund mir gesagt, von Elons Ex-Freundin Grimes erzählt. Er hat erwähnt, dass sie sich für Satanismus interessiert. Und dass sie die Kinder seltsame Namen bekommen haben. Wie sagte er mir die Namen? Das erste Kind heißt Exiah. Das klingt wie Isaiah aus dem Alten Testament. Also Isaiah besteht aus dem muslimischen Wort für Jesus, Isa, und Ja für Gott.
Jesus God X. In other words, he'd associated the X symbol with Jesus Christ.
Deshalb hat er das X mit Jesus assoziiert. Genauso wie ich aus dem IOTA Key, aus dem X-Logo herausgeleitet habe. Er hat es also Version 2 von Jesus Christus benannt. Der Name seines Kindes passt also in dieses Muster. Und er nannte seine Tochter Exadark Sidereel. Das bedeutet also dunkler Engel, ein spirituelles Wesen. Und das dritte Kind haben sie Technomechanicus genannt. Deshalb habe ich ja weiter geforscht. Und ich war nicht glücklich mit dem Bild, das ich hatte. Es war zu verschwommen. Und ich konnte eine Art Dreizack über dem Kopf erkennen. Und ich dachte mir, vielleicht brauche ich einfach ein besseres Bild und habe meine Gruppe kontaktiert, um ein besseres Bild zu bekommen. Und Vanessa G. hat ein besseres Bild gestellt. Und als ich da rangesucht bin, konnte ich ein Wesen mit zwei Augen erkennen. Und eine Art schwertartiges Gegenstand. Und ein Muster. Wie ein militärischer Rang auf der Schulter. Und ich wollte eine höher auflösende.
You can see the eyes here. So you have an eye here, an eye there.
Version.
The other thing that this highlighted was that the scratch wasn't a scratch. Thanks to their image.
Das betonte, dass dieser Kratzer kein Kratzer war. Dank der Version, die ich von Vanessa und Mary erhalten habe, konnte ich sehen, dass dieser Strich aus Symbolen und Zahlen und Ziffern bestand, Buchstaben. Es schien also mehr als ein Kratzer. Es schien eine Kette von Symbolen zu sein. So fragte ich die Gruppe nach einer detaillierteren Auflösung. Und Mermel hat diese Hochauflösung geschickt, die am August 14. 2023 gepostet wurde. Und vor mir 3.360 Views hatte. Ich habe es also nicht erfunden. Ich habe diese anderen Bilder online gefunden, die auch detaillierter waren. Und habe Links gepostet auf meiner Website. Sehen wir also ein Schwert in seiner Hand oder ein Zeichen von Macht und Herrschaft. Hier sehen wir die zwei Augen und Nase und Mund mit einem seltsamen Kiefer hier abgezeichnet. Eine kleine Stirn und darüber eine Ausstrahlung in Richtung Äther, wie eine Sendung oder eine Frequenz. Ich wusste nicht, ob ich das entziffern kann, aber als ich erkannte, dass es eine Sequenz gab, die dreimal wiederholt wurde, hier. Das ist also ein S, I, ein X und ein S, ein I. Damit wurde 666 buchstabiert. Und dazwischen war dieser Gegenstand, den ich erklären werde.
Craig, could you go up one time, like to this image there? I have a question. Like if you go up where this guy with the chevrons or whatever it is. You said this is the mouth or what?
Du sagtest, das hier ist der Mund. Das könnte auch ein Gesicht sein. Das könnte die Schulter sein.
Of course, in a thing like this, you can see a lot of. Can you see that?
I mean, this, kann man also viel hineininterpretieren. Vielleicht meinst du das damit, dass das ein Auge ist und hier ein Auge und hier eine Nase und ein Mund. Das könnte ja auch eine Nase sein.
Vexia images or what you call them, you know, like
wie ein Rorschach-Bild.
This chevron thing, and but it could be someone looking in this direction from here.
Man könnte auch in diese Richtung gucken.
Anyway, it's kind of strange that there's so much kind of visual noise going on in the background of.
Seltsam, dass da so viel visueller Lärm in diesem Bild stattfindet.
Yeah, so with a face, we always look for symmetry.
In einem Gesicht suchen wir immer nach Symmetrie. Wie man aus diesem Mundform erkennen kann, ist das diese Achse symmetrisch. Wir werden die anderen Aspekte detaillierter anschauen. Und hier haben wir die Buchstaben 666 und hier etwas, eine Art Wesen in der Mitte. Hier habe ich das mehr vergrößert. Hier sehen Sie die Gestalten etwas näher. Hier sehen wir ein X, ein I und ein S. Hier haben wir wieder ein S, ein I mit einem Strich durch und ein X.
And then at the bottom we have an S, a very short
und hier sehen wir wieder ein S, ein kurzes I und wieder ein X.
I've used contrast and brightness to try and eliminate as much noise as I could. And in the first one, the
actual S hier, like habe ich hier mit Kontrast und Aufhellungen versucht, die Verzerrung zu eliminieren. Und hier sehen wir das S und das I mit dem X daneben. Und Das sieht ein bisschen wie ein Hakenkreuz aus. Der zweite ist wie eine 5 geformt, mit einem geraden Strich, mit einem Strich dadurch, und dann etwas wie ein Kreisverkehr. Und der letzte ist ein 5 oder ein S mit einem kurzen I. Und in einem mathematischen X. Alle diese drei Bilder haben Elemente des Xs, was wir mit Verzerrung erklären können oder eine Inversion des Bildes. Die Elemente sind also da für die Zahl 666. Das ist ein unglaublicher Zufall ist, denn die ältesten Dokumente der Bibel, des Neuen Testamentes, die ältesten Kopien der Offenbarung des Johannes schrieben das 666 mit einem XIS, mit einem Chi Iota Sigma.
It's like just a crazy coincidence that
all this stuff is Zufall.
Seems to fall together. Now, here is I've done a few images here. This one is normal image.
Ich habe hier ein paar Bilder gemacht.
This one I've put in high contrast.
In high contrast, Auflösung.
You can see the S, I, and X standing out more. S, and then this one goes like this. I. And then X. This kind of shows the roundabout thing a bit more, because you can see it's like a circle with four things coming off. And here we have.
Das ist ein Kreismuster hier. Hier sehen wir das S, I und das X, ähnlich wie ein mathematisches X. Das habe ich in negativ abgebildet. Das scheint auch ein E zu sein. Da komme ich gleich noch drauf. Es ist zwischen den ersten und zweiten Sechsern. Das ist das Biest zwischen den ersten und beiden. Weil die gesamte Sequenz nur aus drei Sechsen besteht. Aber zwischen dem ersten und sechsten und zweiten ist dieses Wesen, das wie ein Mensch aussieht, der geht. Hier ist der Hinterfuß, hier ist der Vorderfuß, der Auftritt. Scheint Schuhe zu tragen. Das ist sehr interessant, weil nur Menschen aufrecht gehen. Trotzdem sieht der Kopf dieses Wesens aus wie ein Biest oder wie ein Teufel. Der Oberkörper scheint wie ein menschliches Gesicht auszusehen, aber der Kopf wie ein Biest. Der Oberkörper ist wie ein menschlicher und scheint aus zwei Buchstaben zu bestehen, M und E, was M und E buchstabiert, also ich. Das M und E sind die Buchstaben, die man am klarsten erkennen kann. Das untere E. Mit dem Biestkopf darauf suggeriert, dass der Mensch von dem Biest kontrolliert wird. Das ist eine Art Besessenheit. Es könnte also der Name des Biestes buchstabieren, aber gibt uns nur die ersten beiden Buchstaben, also EL.
Elon is reputed to have been named Elion when he was young.
Elon soll also bei der Geburt Elion genannt worden sein, Das kann man Elon abkürzen. Das EL wird auch hochkant geschrieben. Mit zwei Leerstellen für zwei weitere Buchstaben.
E and L. So it's spelled in three different ways.
Es wird also auf drei verschiedene Arten buchstabiert. Wenn Elon dieses Logo im August 2023 eingeführt hat,
um
zu zeigen, wie dieses Figur des Biestes positioniert ist.
So if we go down,
wird diese Biestfigur hier positioniert. Die ist also hier zu erkennen. Zuerst, sofort nach dem ersten Sechs und vor dem zweiten Sechs. Nach dem zweiten Sechs kommt nur die dritte Sechs, das ist die gesamte Sequenz. Diese gehende Wesen, das finde ich sehr interessant. Da wir hier ein Biest in Form eines gehenden Menschen erkennen können. Und hier haben wir sogar ein Ausrufezeichen Ich. Was seltsam ist.
Going down to the last thing, which is the creature above the X, that this scratch points.
Die Kreatur über dem X auf diesem Kratzer hier.
This is the high resolution image.
Deutet also auf diesen Teil. Das ist die hochauflösende Version. Die Symmetrie hat mich interessiert. Die kleine Stirn, die Nase und der Mund. Die symmetrisch zu sein scheint, aber in der Mitte gestreckt. Vielleicht ist es die Ausdehnung davon, oder hier ist der Kiefer. Das sieht jetzt wie ein Schwert aus, das er hier in der Hand zu halten scheint. Und hier sieht man die eckige Gestalt davon. Das sind die Muster hier.
It looks like a commander,
so wie Rauten. Es scheint ein Schwert zu halten, das Symbol der Macht. Die Zahlen oberhalb von dem Kopf des Wesens haben mich interessiert. Es könnte also ein Symbol von Neuralink sein.
So basically that sums up what's in the message. We have a message embedded
within the Das ist also was wir aus der Botschaft erzählen könnten.
A walking beast, a beast in the form of man, who goes under the name EL space space.
Das ist ein Biest in der Form eines Mannes, das nach dem Namen, zum Namen EL Punkt ruft.
With chevrons on his shoulder, and that's what's in the image. And people can make of it what they will. I did think initially that it might just be a work of art, a kind of trivial work of art. But we know that basically there is a sincerity about this because Elon
has named his children symbolically. Im Spiel, weil Elon seine Kinder danach benannt hat.
He also seems to name himself in this logo. And he's also named all his
businesses. Er scheint sich seinen Namen in diesem Logo eingebaut zu haben.
Which was the original name for PayPal, SpaceX, which is the
Hier haben wir
Model X.
Das ist der Originalname von PayPal.
Vehicle. X-Core, which is how Twitter was renamed.
Und, X-Core, wie Twitter benannt wurde.
Which is the logo for the platform.
Und X, das Logo für die Plattform.
Even with the Antichrist himself, then that would impact on the his credibility. So therefore, would he?
Dieses Logo könnte seine Glaubhaftigkeit in Frage ziehen.
Would he do it trivially? I doubt it.
Würde er das leichtherzig machen? Das glaube ich nicht. Es gibt ein PDF zu dem Video, das ich auf meiner Webseite geteilt habe.
Craig, let me say something. So I think, I mean, these are interesting observations. I mean, of course, I would not like to, at this point in time, since we do not really know or have no confirmation yet, would assume that Elon Musk is really like into whatever Satanism or other kind of.
Würde jetzt nicht behaupten wollen, dass Elon Satanist ist oder sich für diese dunklen Künste interessiert, aber es ist ein interessanter Test. Man könnte sie mal fragen, was es damit auf sich hat. Sie fragen, was das soll, und es wäre interessant, was sie antworten.
I don't know, some other explanation, for instance, it's like a super, blackened, like super.
Vielleicht gibt es eine andere Erklärung. Könnte auch ein,
lawn with a lot of flowers on it. I mean, doesn't
seem like that. Eine Blumenwiese abbilden, das wissen wir nicht.
Visual phenomenon. I think we should.
Vielleicht ist es nur ein visuelles Phänomen.
Your observations, but I think we should. And that I would find.
Deine Beobachtungen sind sehr interessant.
Been a lot of speculations, also about other logos.
Man kann viel dazu spekulieren, auch zu anderen Logos.
And here now we have a very like whatever interesting and in need of and interpretation needing constellation there, yeah, or like explanation.
Das ist offensichtlich interpretationsbedürftig. Es wäre interessant zu sehen, was für eine Erklärung sie dafür haben.
So, do you have the plan to ask them like what's going on?
Wolltest du sie fragen, was es damit auf sich hat?
I think it's only we should get an explanation. I just didn't expect them to reply, but I guess I should.
Ich habe noch nicht erwartet, dass sie antworten.
I'm also interested to do. I mean you should do that. And
das würde mich auch interessieren.
I mean, just to see what comes up and if we can see it's like something like completely other. Okay, then it's still interesting that it came out like this, or why does it present itself like this, or if they maybe really say, yeah, this was whatever, we can clearly see what's behind it, then I don't know.
Vielleicht würden sie das ja aufklären.
Might be the case. Who knows? It's interesting in any case.
Könnte ja der Fall sein.
Yeah, but like say for people interested, or if people want to message me with any information they have, my email is Craig.
Wenn die Menschen mir per E-Mail schreiben wollen, können sie an craig@howbadinfo schreiben.
Find a PDF. If you go to my website, howbad.info,
dort findet man ein PDF von meiner Webseite
these images and discussions,
für diese Bilder.
Links to the videos. So, and in the links to the videos, there's more links as well.
Und Links auf die Videos.
You find all that on howbad.info at the top of the page. Now, Vivian, you wanted me to talk about remdesivir.
Yeah, maybe you could. You looked into that as well. So that would also be very interesting. Yeah. What's the findings there?
Vivian, okay, du wolltest, dass ich über Remdesivir spreche. Vielleicht kann ich das hier teilen.
Okay, and to do the sharing here, can you see that? I'm just going to go for to set this in a slideshow.
Yeah.
I think to do the slideshow, I think I have to click.
Diese Diashow zu teilen.
Okay, that one. Can you see that?
Können Sie das sehen?
Oh, good. Now, you wanted me to talk about remdesivir. Well, remdesivir is an antiretroviral.
Wir wollten uns über Remdesivir unterhalten. Das ist eine antiretrovirale Droge, Medikament, die für HIV verwendet wird. Wenn Leute HIV haben oder das für HIV halten, bekommen sie Medikamente aus der antiretroviralen Gruppe. Die antiretroviralen Medikamente sind Remdesivir, Ritonavir, Tenofovir, Adefovir. Sie enden alle auf VIR.
There are many other drugs which also end in VIR, but they all have similar effects.
Es gibt andere Medikamente, die auch auf VIR beenden. Viele von diesen Medikamenten verursachen Nierenschaden. Das klingt nicht so schlimm wie ein Herzanfall. Aber es hat einen massiven Effekt auf das Knochengerüst. Wenn die Nieren nicht mehr funktionieren, scheidet man wichtige Nährstoffe aus. Und das führt zu Knochenbrüchen. Das sind also die Nebenwirkungen, die mit Remdesivir zusammenhängen. Und das die Prozentzahlen hier sind die Anteile der Meldungen dieser Nebenwirkungen. Hier sehen wir schwerwiegende Nierenverletzungen, die Aminotransferase-Erhöhung, die Transaminasen erhöht, die Nieren beeinträchtigt, die aspartate Aminotransferase erhöht, also Leberverletzungen, die Hypertransaminase, Transaminasiemia. Also Nieren- und Leberschaden sind wichtige Symptome, Nebenwirkungen von Remdesivir. Es gibt eine 20-fache Steigerung in der Wahrscheinlichkeit von Nierenversagen nach der Einnahme von Remdesivir. Im Vergleich zu anderen antiviralen Medikamenten.
And they discovered a 20-fold increase in the odds ratio of reporting acute renal failure as an adverse event after taking Remdesivir. So it's 20 times more common after taking Remdesivir compared to other antivirals. And that was studied
im Vergleich zu anderen antiviralen.
Yeah. Another study used FAERS
Medikamenten. Eine andere Studie basierte auf der VARS-Datenbank, die amerikanische Nebenwirkungsdatenbank. Sie betrachteten 2922 Berichte, an denen Remdesivir verabreicht wurde. 3000 Menschen. Fast 500 davon erlitten Nebenwirkungen, Nierennebenwirkungen und urinäre Nebenwirkungen. Akute Nierenverletzungen traten bei 11,6% der Berichte auf. Nierenbeeinträchtigungen versagen 2,9 und 1,8%.
Antivirals, the use of Remdesivir was associated with an increased chance of reporting renal and urinary disorders with 2.53 times. So basically it's
die Berichte von Nieren- und urinären Störungen waren 2,5 mal so hoch wie
in the European
gewöhnlich. In der Europäischen Eurovigilanzdatenbank können wir die Häufigkeit der Nebenwirkungen für jeden Stoff erkennen. Die Drogen, die Nieren-Nebenwirkungen aufwiesen, sind in dieser Tabelle, so wie Tenofovir. Passieren 6, 7, 8 Fällen auftritt. Die antiretroviralen Medikamente haben die höchsten Nebenwirkungen auf dieser Tabelle. Tripler ist ein Markenname für Tenofovir, ein antiretrovirales aus derselben Familie wie Remdesivir. In 64 Prozent der Berichte gab es Nierennebenwirkungen. Tyvada ist wesentlich weniger schlimm. Stribild ist bei 49%.
You can see others here. So essentially, these drugs, which have been administered mainly to people with HIV,
diese Medikamente, die hauptsächlich an HIV-Patienten verabreicht wurden, aber auch während Corona,
suffering from COVID, same family of drugs,
kam aus derselben Drogenfamilie, verursachen eine. Wahnsinnige Bandbreite von Nierensymptomen. Man sieht also, dass Truvada, Stribild und Atripla bei über 40% der Berichte Nierenschäden aufweisen. Während Corona verwendet man ein antivirales Medikament namens Paxlovid oder Ritonavir. Wenn man die Symptome von Paxlovid anschaut, sind die Nierenschäden sehr hoch, bei 1,35% und Nierenversagen bei 1%. Nierenverletzungen bei 0,8%.
In addition to renal failure, one of the effects of renal failure,
eine der Auswirkungen der Nierenversagen,
crumbling of the skeleton. Basically, it makes your bones very, very weak and brittle.
So we have machen die Knochenstruktur zerbrechlich. Die Knochendichte nimmt ab.
Wir
haben Knochenverletzungen.
We have multiple fractures here. So there's quite a high
und multiple Brüche.
Bone disorders.
Also eine hohe Dichte von Knochenschäden bei Paxlovid, Ritonavir. Aber da die Leute Schnupfen hatten, bekamen sie Paxlovid, um sie gegen Corona zu beschützen. Und sie erhielten davon Knochenschäden.
Thing to do on the American public. Now let's go down to this one. Another drug which was administered during COVID.
Eine andere Droge, ein anderes Medikament, das während Corona verabreicht wurde. An Menschen, die an Corona gelitten haben, war Tamiflu, das an Kinder verabreicht wurde. Es wird auch Oseltamivir genannt.
Now, they did a study to evaluate the effects of Tamiflu on the livers and kidneys of rats, of albino rats. And
es wurde also bei albino Ratten verabreicht. Was sie gefunden haben,
war
schädliche nekrotische und fibrotische Veränderungen der Leber und Nieren. Das hat sie jedem Kind verabreicht, das Corona hatte. Genauso wie die Corona-Impfung ohne Gedanken an die Nebenwirkungen verabreicht wurde.
Compared to other drugs in the same time window, Remdesivir, which is and Lopinavir Ritonavir.
Wenn man das mit anderen Drogen vergleicht, die verabreicht wurden, hatten diese mit Leber- und Nierenschaden zu tun. Sie fanden also viermal so hohe Auffälligkeit von Nierenschäden bei Paxlovid oder Remdesivir. Bei Corona-19-Patienten gab es einen signifikanten Zusammenhang zwischen Remdesivir und Nierenschäden. Was sind die Effekte von Nierenschäden? Hier sehen wir also die Auswirkungen der antiretroviralen Drogenmedikamente wie Tenofovir.
Okay, now we're looking at Tenofovir and we're using Eudravigilance data.
Betrachten wir Tenofovir aufgrund von der Eudravigilanzdaten. Ich habe hier die Knochenschäden, Symptome in orange eingefärbt. Die Nierenschäden in Gelb. Hier werden die Nährstoffe, die die Knochen aufbauen, zurückgehalten. Das führt also dazu, dass die Menschen ihre Knochengewebe ausscheiden. Das führt zu Osteoporose. Und Zahnverletzungen, Fußverletzungen, Fersen- und Knochenknöchelverletzungen. Sie müssen das richtige Dio zeigen.
I'll do this then. Sorry. So if I go to that one.
Versuche jetzt das richtige Tier aufzurufen.
Can you see that?
Not yet.
Können Sie es jetzt sehen? Jetzt können wir es erkennen.
Okay, yeah, perfect.
I apologize to the viewers if there are any. So basically we have.
Ich entschuldige mich bei den Zuhörern. Wir sehen also die geringere Knochendichte. Das sind Symptome von Tenofovir.
And on Tenofovir, for Tenofovir, which is an antiretroviral drug, we have a huge number of bone disorders.
Es gab eine riesige Menge von Knochenleiden nach Tenofovir, was komplett ausgebildet wird von den Pflegern, die das anwenden.
To people with HIV. I actually spoke to someone
an Menschen mit HIV. Ich habe mich mit einem Pfleger in Afrika unterhalten für HIV-Patienten. Und er sagte mir, dass er Tenofovir und Truvada und eine Tripler verwendet. Das sind die Markennamen.
Don't you realize it causes bone damage?
Und ich sagte, wissen Sie nicht, dass das Knochenschäden verursacht? Und ich sagte, ja, das wissen wir. Aber es wird Ihnen nicht beigebracht, das als Gefahr zu sehen. Sie machen einfach weiter. Das war ein völlig intelligenter Zeitgenosse, aber hat da keinen Zusammenhang festgestellt. Dass diese Medikamente Schäden verursachen, dass man etwas dagegen tun sollte.
Wir
sehen also, die Knochendichte nimmt hier ab. Die Knochenbrüche nehmen zu, die Osteoporosis und Osteopene. Knochenbrüche, abnormale Knochendichte, Fußbrüche. Und das ist nur bei Tenophobia.
Jetzt
zeige ich Ihnen noch etwas.
So go to share. We'll go to this one. Oh, it's going to be tricky, this one. So if I go to a tripler.
Wenn wir jetzt auf a tripler anschauen.
So I'm going to go to
the entrance slide.
It's quite complicated. So I'm following links on my... Oh, I see. I have to open it in the here first. Anyway. Okay, I've got this screen up. Okay, now what I'm going to do is go back to the Zoom. And I'm going to share this one. Yeah, I can see it now. Can you see that?
Not yet.
Könnt ihr das sehen?
Yeah. Okay, now this is a tripler. Now this is basically one of the two main drugs that are given to people with HIV.
Das ist ein Tripler, das für HIV als antivirales Medikament verabreicht wird.
Now these are all the symptoms of a tripler, all of them ordered.
Das sind alle Symptome, Nebenwirkungen von der Tripler nach Häufigkeit: Zahnverletzung, Knochenverletzung, Nierenverletzung, Zahnverlust, Knochenschaden, Osteopenie, Knochenverlust, Brüche, Nierenkrankheit, Osteonekrose, Vitamin D-Mangel, Nierenkrankheit, Osteoporose, emotionale Leiden. Abnormale Proteine, Knochenschwund, Nephropathie, Zahnstörungen, Handbrüche, zerbrechliche Zähne, Knochenbrüche, Fibulabruch, Fußbruch, Radiusfraktur, Tibiafraktur, Nierenversagen. Der ganze Körper scheint sich aufzulösen. Wie das in der Pflege jetzt aber aufgestellt ist,
to help people with HIV.
Wo sie diese Medikamente verabreichen für HIV.
I don't know, not awakened to the danger that this drug is causing.
Scheinen sie sich von den Gefahren dieser Drogen nicht bewusst zu sein.
People with COVID or purported to have COVID. But for people who accidentally catch HIV from some injection or something, this is a terrible thing for them to be condemned to.
It's like they also ein schreckliches Urteil ist für diese Menschen. Das ist wie die Auflösung des Körpers.
I've seen their profiles and I understand when something really stands out as really dangerous. When I saw this, I just
also das etwas, wenn es als besonders gefährlich aufweist, sage ich mir, um Gottes Willen, das sind komplette Nierenversagen und Knochenbrüche. Ich habe 64% in den Berichten hatten Nierenprobleme. Wenn Menschen unbedingt diese Medikamente erhalten können, müssen sie Nahrungsergänzungsmittel bekommen.
Ich
kann nur sagen, jeder, der mit HIV diagnostiziert wird und diese antiretroviralen Medikamente bekommt, wie Paxlovid oder Ritonavir, Tamiflu, werden diese Killerdrogen routinemäßig in Krankenhäusern angewandt. Es hat 2020 bis 2022 für Corona und wahrscheinlich immer noch. Das ist eine Warnung an aller Menschen in Europa und Amerika nehmen Sie kein Remdesivir oder andere antiretrovirale Medikamente, auch mit HIV. Finden Sie eine andere Methode? Also Sie wollen, dass Ihr Körper sich im Prinzip auflöst. Die Wahl. Jetzt, wo Sie die Zahlen gesehen haben, müssen Sie sehr vorsichtig sein, was Sie Ihrem Körper tun. Das ist schlimmer als der Tod mit einem kaputten Skelett.
Anyway, that's my take on the why these drugs are not good. I hope this message reaches the people in the caring community who are caring for people with HIV. I hope they
begin. Ich hoffe, das erreicht die Pflegegemeinde, die Menschen mit HIV versorgen. Und andere bessere Methoden finden, denn diese Drogen sind wie ein Todesurteil.
Anyway, all this information is available on howbad.info on the homepage at the bottom.
All diese Informationen sind auf howbad.info verfügbar.
From the European data for antiretroviral drugs, if you look down, you'll find it, and they're all there, so people can get the entire picture of the antiretroviral drugs. Yeah, I just wish the academia. And the people in the universities, the doctors and the professors.
Ich wünsche mir nur, dass die Akademiker, die Professoren, die Doktor, Ärzte und Schwestern würden diese Tatsachen der Öffentlichkeit vorlegen. Sie wissen, dass sie ihren Job nicht machen. Sie müssen sich aufwachen und sich richtig benehmen. Sie müssen den Mund aufmachen. Das ist sehr Ernstes. Wir sehen hier vernichtende Symptome. Das ist also mein Urteil zu Remdesivir. Auch wenn Remdesivir nicht so schlimm die Knochen betrifft. Verursacht es die Ausscheidung von wichtigen Nährstoffen.
You think when you lose your skeleton, you're not really able to do much. You become basically a disabled person.
Wenn man das die Knochenstruktur verliert, wird man im Prinzip ein Schwerbehinderter. Man wird ein muskelloser Klumpen.
Yeah. So if I stop sharing on that.
Yeah, wow, that doesn't sound very good. I mean, people definitely need to look much more.
Das klingt nicht sehr gut. Die Menschen müssen sich das genauer anschauen, die Nebenwirkungen.
With a treatment, and you really have to be aware that, you know, not only the jabs are maybe like full of.
Muss man sich bewusst sein.
But you know, there's a lot of other drugs that are not good, and we've looked at other.
Es gibt viele andere Drogen, die auch nicht gesund sind. Wir haben da auch dazu Arbeit geleistet.
Maybe I guess even into the most, you know, whatever household names of medic, you know, what you call this, like drugs. Then you'd be surprised, maybe what side effects you can get from that.
Man würde sich wundern, was für Nebenwirkungen man haben kann. Es scheint sehr giftig zu sein. Ich weiß noch, wie das während der Corona-Pandemie an den Mann gebracht wurde. Es war ja wirklich eine Sackgasse und hat vielleicht viele zusätzlichen Schäden verursacht. Es gibt andere Medikamente, die auch schlimme Auswirkungen haben, die Antibiosen. Greifen zwar nicht die Knochenstruktur an, aber die Sehnen. Und solche, die diese Medikamente als Antibiosen erhalten haben, haben ihre Achillessehnen gerissen und sind dadurch schwer behindert geworden. Die Pharmaindustrie ist extrem nachlässig, wenn es darum geht, die Menschen über die Auswirkungen dieser Medikamente aufzuklären. Sie erfahren bloß, dass es die Bakterien aufhält, aber das ist die Sehnen zerstört, erfahren sie nie. Wie man von kaputten Sehnen sich erholt, da ist man im Prinzip schwer behindert. Das ist schrecklich. Und das nenne ich das Böse. Das Erste, was mir 2020 aufgestoßen ist, war die Verletzung unserer Rechte und unserer Gesetze und der üblichen Medizinpraxis. Die Regierungen waren nicht mehr an die Gesetze gebunden. Es schien auch schädlich für Menschen und für die Wirtschaft zu sein. Es trat gleichzeitig weltweit auf, in allen Industrienationen. Es hat also plötzlich unsere Gesellschaft in den Griff bekommen. Von dem Beginn der Pandemie bis zur Erschaffung des X-Logos war es 42 Monate genau. Und diese Zeitalter des Bösen kam in diesem X-Logo zum Ausdruck. Und was bedeutet dieses Logo wortwörtlich? Es ist eine Darstellung des absolut Bösen. Das ist deine These. Es ist seltsam, dass es so ausschaut. Aber es kann ja auch etwas völlig Unscheinbares sein.
But I mean, it's also interesting because that someone who would be so aware of, like, you know, design and you know whatever they do in marketing and so on, that you have something hidden.
Es kann sein, dass da andere Überlegungen sind aus dem Marketingbereich oder wie auch immer.
Unbiased observer looks like this, like produces these images.
Für den
so that's kind of strange because wouldn't you, if you wanted to show a flower,
unvoreingenommenen Beobachter wirkt das nur etwas seltsam. Wenn man eine Blume zeigen will, dann zeigt man einfach eine Blume, anstatt etwas so Obskures zu machen.
Yeah, I mean, I agree that.
Da bin ich hier Meinung.
If people, there's a large percentage of people who just have no belief in God.
Es gibt einen großen Anteil von Menschen, die gar nicht an Gott oder den Teufel glauben. Und für die ist das einfach eine Karikatur. Für andere ist es eine neue Interpretation, ein Anzeichen von Gut und Böse und Gott und Teufel. Für solche, die das nicht glauben, könnte es genauso gut ein Zeichentrickfilm sein, wie Bugs Bunny.
Not just show Bugs Bunny, but you know, do it in such a distorted form, kind of that it has. I mean, obviously, it looks uncanny what's going on there in the background.
Sieht auf jeden Fall unheimlich aus, was da im Hintergrund passiert.
Yeah, spooky, and it looks like scratches, and it's almost as if the X, as you know, the IOT.
Sieht wie Kratzer aus.
A line central through it is symbol for Jesus Christ, but here we have an X with scratches.
Wir haben erkannt, dass das X mit der Linie durch ein Symbol für Jesus Christus ist.
An irritation, like what someone would do if they were irritated or hateful.
Das sieht ein bisschen aus wie eine Irritation oder ein Ausdruck von Hass aus, wenn jemand sich kratzt. Die Buchstaben sind nicht einheitlich, sind nicht einer Größe, sind ein bisschen verzerrt. Und in der Handschriftenanalyse ist es ein Symptom eines geschundenen Geistes. der mit, von Chaos überwältigt ist.
You're right. It has a kind of yeah, it even looks tormented, the actual script. Yeah.
Yeah, it's interesting. Yeah, let's see.
Sieht sogar geschunden und gequält aus, diese Art der verzerrten Schrift.
And if someone has found similar, maybe like an even,
wenn jemand ähnliche Beobachtungen gemacht hat.
You know, like a even clearer image of what's going on there in the background. I mean, like you mentioned your email address, so they can also get in touch with you.
Or du hast auch deine E-Mail-Adresse geteilt, like man kann dich also direkt kontaktieren.
With this logo or ideas. I mean, yeah, but in
Menschen, die andere Erfahrungen mit diesem Logo haben oder andere Ideen haben. Aber ich würde auch sehr gern die offizielle Stellungnahme von X dazu hören. Ob das jetzt Bugs Bunny ist oder was anderes. Es gibt ja Menschen, die sehr gut in Bildbearbeitung sind, die das Bild aufräumen können, die es säubern können. Wenn es so bessere Auflösungen gibt, wäre es super, diese zu bekommen. Je höher die Auflösung, desto besser. Für jeden, der dieses Video sieht, auf der ganzen Welt, bitte versucht, die hochauflösendste Version des X-Logos zu finden. Und wer ein Experte in der Bildauflösung ist, und kontaktiert mich und schickt mir eure Auflösung. Und das ist interessant, was wir jetzt herausgefunden haben.
Ja, yeah, thanks so much, Craig, for your vigilance in all kinds of areas. And
vielen Dank, Craig, für deine Aufmerksamkeit in all diesen Bereichen.
Phenomena in the medical realm and in other places. So let's see what's gonna come out.
In anderen Bereichen.
Yeah, keep at it.
Right.
Wir sehen, was sich daraus ergibt. Bleib in Kontakt.
Like that's of relevance in that,
wenn du mehr dazu erfährst.
Thank you, Vivian. Thank you very much.
Vielen Dank, Vivian.
Ja, wir sind jetzt am Ende der Sitzung angekommen. Wolfgang musste die Sitzung verlassen, weil er jetzt eben hier da in sein Vortragsgeschehen da bald eingebunden ist. Ich denke, es ist sehr gut, dass wir heute auch mit dem Herrn Koch sprechen konnten, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man wirklich auch dieses Gespräch beginnt mit Menschen, die an allen möglichen Seiten und mit allen möglichen Überzeugungen vielleicht auch das ganze Geschehen begleitet haben der letzten 4,5 Jahre und auch mögliche andere Events davor. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier ins Gespräch kommen und dass man sich dazu austauscht und vielleicht auch eben das ein oder andere noch zusätzlich an Erkenntnis gewinnt und vielleicht auch einen Fuß in die Tür oder vielleicht auch ein Umdenken erreichen kann, indem man sich eben miteinander ins Gespräch kommt. Und ich glaube also, das ist jetzt der Moment, dass, was ja jetzt auch, ich weiß nicht, Sarah Wagenknecht, ja bei einer, die soll ja irgendwie einen Fokus auf Aussöhnung legen wollen im Zuge dieser Corona-Ausschüsse, die da nun anstehen, der parlamentarischen. Also ich bin der Meinung, das ist noch nicht der Zeitpunkt, sondern ich glaube, es geht wirklich darum, erstmal miteinander zu sprechen und die Dinge, auch die Fakten auf den Tisch zu bringen und auch das, was wir vorhin angesprochen hatten, eben nochmal zu erkennen, wie kriegt man wirklich eine saubere Basis für Entscheidungen und wie kann man das bewerten, was nun auf dem Tisch liegt, wie kann man die Studien bewerten, um eben dann tatsächlich auch für künftige Begebenheiten in viele Richtungen sich möglicherweise anderweitig entscheiden zu können. Ja, aber gleichwohl denke ich, dass das ein insgesamt alles ein wichtiger Schritt ist und dass wir da auch in Deutschland vielleicht gar nicht so schlecht aufgestellt sind, weil wir doch viele, viele Sachen herausgebracht haben, also auch nicht zuletzt mit Hilfe vom Corona-Ausschuss und den vielen Wissenschaftlern, die uns dabei geholfen haben und sonstigen Forschern und Interessierten. Ich glaube, das ist wirklich gar nicht schlecht, dass von hier aus vielleicht auch ein Impuls, auch vielleicht Europa oder weltweit, auch ausgehen kann von Deutschland eben für die stärkere Aufarbeitung, weil wir ja auch an Untersuchungsausschüssen in Deutschland zumindest jetzt eine Verdichtung haben bei parlamentarischen Untersuchungsausschüssen. wo wir im Ausland eben wohl noch nicht so viel sehen aktuell. In diesem Sinne, ich denke, wir müssen einfach alle weiter dranbleiben. Wir werden es tun und ich freue mich, wenn Sie uns weiter unterstützen, sodass wir diese Arbeit auch leisten können. Vielen Dank und wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Ach so, einen ersprießlichen Freitagnachmittag und ein schönes Wochenende und dann bis in der nächsten Woche. Tschüss.